Folge 128 vom Knappencast. Da würde ich zuerst eine 18 werfen und wenn ich die zumindest treffe, dann noch eine Triple 20 und einen Bull hinterher. Ja, das war ein bisschen Träumerei von mir und leitet aber ein bisschen ein zum Thema der heutigen Sendung.
Knappencast.
Schönen guten Abend, Schalke-Fans, sind natürlich alle hier.
Die große Schalke-Show für die Ohren, Knappencast.
Was soll ich dazu sagen, ist überwältigend.
So. Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Hört zu, wenn ihr Schalker seid!
Glück auf, ihr Königsblauen Kuschelkinder da draußen. Mein Name ist Marco, ich begrüße euch zum Knappencast und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und ich bin nicht alleine. Wie immer an meiner Seite ist natürlich der Tim in der Eifel. Glück auf, mein Lieber.
Ja, Glück auf, lieber Marco. Glück auf an alle Schalker.
Ja, und normalerweise ist es so, wenn wir einen Gast haben, dann übergebe ich sofort wieder das Wort an dich, weil du unser Akquise-Monster bist. Und ausnahmsweise habe ich es auch mal geschafft, einen Gast zu akquirieren. Und ich habe eben versucht, in der Einleitung das schon ein bisschen anzukündigen, denn am kommenden Sonntag beginnt die Darts-WM in Ellipelli in London und ich und hoffentlich auch viele von euch da draußen bin ein großer Darts-Fan und deswegen haben wir den passenden Gast dazu eingeladen. Er heißt René Adams, besser bekannt auch unter dem Spitznamen The Cube. Und René, ist das okay, wenn ich sage, dass du so ungefähr in der Bundesliga der deutschen Dartspieler bist, vielleicht so im Mittelfeld? Glück auf, mein Lieber.
Ja, Glück auf zusammen. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, kann man so sagen. Also ich gehöre sicherlich zu den zu den Top 16, Top 20 deutschen Spielern, die es so im Stil-Dart-Bereich gibt.
Absolut. Und warum ist er natürlich hier im Knappencast? Er ist unter anderem auch Co-Kommentator bei Datsun. Und da hat er sich schon des Öfteren geoutet als Fan des ruhmreichen S04. Und da kommen wir natürlich gleich drauf. René, die allererste Frage aber, die mir jetzt schon seit ein paar Wochen unter Nageln brennt, seit wir nämlich bei WhatsApp verbunden sind und ich dein Profilfoto gesehen habe. Da ist, ja, ich würde jetzt mal sagen, offensichtlich eine weibliche Person. Du bist auch da drauf, ihr beide lächelt in die Kamera und ihr scheint euch gut zu verstehen. Vielleicht seid ihr ein Paar oder auch nur Freunde. Das Dramatische ist aber, dass diese sympathische Frau ein Dortmund-T-Shirt trägt. Was hat das zu bedeuten? Gehörst du zu diesen ganz besonderen Menschen, die eine Partnerschaft mit der dunklen Seite der Macht eingegangen sind?
Ja, tatsächlich ist das meine aktuelle Freundin und ich hätte auch nicht gedacht, dass das so in dieser Art und Weise, wie wir das ausleben, auch funktionieren kann. Denn sie ist schon sehr, sehr lange und sehr früh Dortmund-Fan geworden. Und ja, ich bin Schalke-Fan seit Tag 1, bin von meinem Opa damals sofort als Mitglied eingetragen worden bei Schalke und ja, aber es funktioniert zwischen uns ganz gut.
Puh, und wie ist das, wenn, ja, also hast du dann, das hat man ja dann manchmal, wenn man dann eben eine persönliche Sympathie hat für einen Menschen, ja, dass man dann auch ein bisschen dem seine Gewohnheiten und Neigungen, dass man die zumindest übernimmt oder unterstützt. Das heißt also, echt fiese Frage zu Beginn, aber wenn sie sich jetzt freut, dass Dortmund gewonnen hat, fällt es dir dann etwas leichter, das hinzunehmen oder findest du das immer noch scheiße?
Also es ist ja so, dass wir ja seit einiger Zeit nicht mehr in derselben Liga spielen, leider. Das muss ich natürlich sagen. Und meine Freundin sagt immer, man kann sich ja auch mal einen Verein aus der zweiten Liga suchen. Also sie ist jetzt offiziell Dortmund-Fan, unterstützt und sympathisiert aber auch die Schalker und sagt halt, ja gut, das ist eine andere Liga, da ist es ja okay, wenn ich euch unterstütze und anfeuere. Und bei mir ist es so, ich bin natürlich Schalker durch und durch, aber ich habe dadurch, dass mein bester Freund Dortmund-Fan ist und auch aus der Szene kommt aus Dortmund und ich mich trotzdem sehr gut mit ihm verstehe, habe ich natürlich schon den einen oder anderen Berührungspunkt auch mit den Dortmundern gehabt.
Fantastisch. Also wird das nicht hier nur eine Folge über Schalke, über Darts, sondern auch über Liebe, könnte man ja fast sagen, die alle Grenzen sprengt. Wahnsinn. So, zum Ablauf für euch da draußen, ihr Knappencast-Junkies. Wir sprechen natürlich mit René zuerst über den Wahnsinn der Woche, also sprich über das sensationelle Spiel. Dann haben wir ein paar Rückmeldungen bekommen aus der knappen Minute. Und ja, und dann geht's tatsächlich um René, um seinen Bezug zu Schalke und natürlich auch ein bisschen um die Darts-WM. Und vielleicht um so ein paar Gemeinsamkeiten oder Unterschiede. Und zum Schluss gucken wir natürlich noch auf das nächste Spiel am Wochenende gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Okay, dann machen wir jetzt unseren Jingle für den Wahnsinn der Woche und das war wirklich wahnsinnig am Freitag.
Wahnsinn der Woche!
Ja, selten hat der Jingle so gut gepasst wie dieses Mal. Niemand kann es so recht glauben, also ich zumindest nicht. Jetzt fragen wir erstmal unseren Gast. René, bevor wir jetzt über das Spiel reden, was bist du für ein Gucker oder Hörer oder Wahrnehmer? Wie bist du dabei? Wie hast du das Spiel verfolgt? Bist du jemand, der immer einen Ticker dabei hat, wenn du selber irgendwas anderes gerade hast? Oder hast du ein Sky-Abo und guckst dir alles an? Was bist du so oder gehst ins Stadion immer? Was bist du für ein Schalke-Gucker generell?
Also ich versuche so häufig wie möglich im Stadion zu sein. Ich habe eine Dauerkarte schon ewig. Also eigentlich auch seitdem ich 6 bin, damals noch im Parkstadion gewesen. Und so oft ich kann, bin ich im Stadion. Das passiert natürlich in den letzten Tagen nicht mehr oder in den letzten Jahren nicht mehr so häufig, weil Darts natürlich auch ein sehr großer Punkt in meinem Leben ist und das auch am Wochenende häufig stattfindet. So wie jetzt auch beim letzten Spiel. Da war ich nämlich auf einem Dart-Turnier und habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt tatsächlich, dass wir am Abend spielen. Und ja, meine Freundin war auch dabei. Ich habe gerade die ersten paar Darts geworfen und mich warm gespielt. Und da sagte sie zu mir immer, ihr führt 4-2. Da sage ich, oh ja, das ist gut, dass du mir das sagst. Und habe dann natürlich sofort den Ticker angemacht und mir mal angeschaut, was da so passiert ist. Und konnte es ja kaum glauben, dass wir gegen den Tabellenführer 4-2 führen.
Okay, ja, dann hast du... Achso, aber normalerweise, um das noch abzuschließen, auswärts bist du auch schon mal dabei, oder was?
Ja, auswärts bin ich auch schon dabei. Ich war letztes Jahr in Hamburg auswärts dabei und in Nürnberg. Das konnte ich ganz gut kombinieren. Da bin ich mit meinem besten Freund und noch einem anderen Kollegen sind wir quasi nach Nürnberg gefahren. Dort war eine Darts-Exhibition mit den größten Dartspielern der Welt eigentlich in der Nürnberger Versicherungsarena. Und vor 5000 Zuschauer durfte ich ein paar Pfeile werfen. Und vorher am Mittag war ich quasi dann bei unseren Freunden in Nürnberg und habe mir das Spiel angeschaut.
Klasse, dann bist du ein richtiger Hardcore-Fan, Tim. Aber vom Spiel kannst du ja jetzt nicht so viel sagen, wie ich es verstanden habe, hast du ja nicht so viel sehen können. Wie sieht's bei dir aus, Tim? Wie hast du das Spiel verfolgt und schilder doch bitte mal deine Eindrücke.
Ja, ganz entspannt zu Hause. Welche Eindrücke? Also weiterhin irgendwie unglaublich. Also wenn wir was können, dann Extreme. Und das war natürlich wieder das perfekte positive Beispiel. Ohne Erwartung großartig dahingegangen, dann relativ frühzeitig ja 0-1 hinten gelegen. Und ja, da war halt dann eigentlich schon der Spielplan halt gelaufen. Dann wartet man dann nur auf das 2-0, 3-0, dass du halt mal wieder abgeschossen halt wirst und wir halt wackeln. Aber nee, am Arsch, ne? Haben richtig, richtig krass dagegen gehalten. Eigentlich auch ab der ersten Sekunde. Fing ja schon wirklich dann mit Verletzungen bei Paderborn. Also man hat halt schon gesehen, dass die Körpersprache und die ganze Anspannung in der Mannschaft eine andere war. Und heftig. Also es war ja wirklich zwischenzeitlich wie, keine Ahnung, ein Champions-League-Spiel auf höchstem Niveau. Also Distanzschüsse, Pressing ohne Ende, richtig krasse Dominanz. Und das auswärts beim Tabellenführer, nach so einer Klatsche zu Hause gegen Lautern, alle Ehren wert. Also ja, hatten wir auf jeden Fall das Wochenende mehr als gerettet.
Ja, und was natürlich, glaube ich, das ist ja das Auffällige für uns oder das, worüber wir jetzt ein bisschen reden sollten, ist ja nicht, dass wir mal wieder gewonnen haben, selten genug kommt es vor, sondern eben, du hast es schon angesprochen, das Wie. Also wir waren ja richtig überzeugend, wir waren richtig gut und da stellt sich natürlich einfach sofort die Frage, warum nicht immer so? Oder mal anders gefragt an euch beide. Ich habe selber auch mich gefragt, wann war das letzte Spiel, wo wir so gut waren? Und ich weiß nicht, ich komme irgendwie bei dem St. Pauli-Spiel an in der Aufstiegssaison. Oder habt ihr noch irgendwas, wo ihr sagt, ja, wir waren auch irgendwann letztes Jahr. Ich kann mich an kein so gutes Spiel erinnern.
Ja, ich muss sagen, also das Spiel am Freitag, ich habe es ja, wie gesagt, nicht ganz verfolgen können. Ich habe den Ticker angehabt, habe mir dann die Zusammenfassung einen Tag später angeschaut und muss schon sagen, was die Jungs da zusammengeschnitten haben von Sky, das sah schon alles sehr ordentlich aus, was die Schalker gemacht haben. Und ja, ich habe mit meinem Onkel darüber gesprochen, der auch ein riesen Schalke-Fan ist, und der meinte auch, also was die da gespielt haben, er hat sich die Augen mehrfach gerieben und sich gewundert, was und wo war diese Mannschaft oder auch dieser Verein die letzten Spieltage. Wenn sie das leisten können, dann muss man ja fast die anderen Spiele noch schlechter bewerten, als wir das sowieso schon getan haben. Mhm.
Ja, also ich wüsste jetzt auch kein besseres Spiel oder ein ähnlich gutes Spiel außer das Pauli-Spiel, wo wir auch am Boden lagen und dann zu dem Zeitpunkt die beste Saisonleistung gebracht haben.
Oh nee, das meinte ich nicht. Ich meinte jetzt tatsächlich das Aufstiegsspiel vor 2,5 Jahren.
Ach so, okay.
Ah, du
okay,
meintest ja, jetzt das letztes Jahr. Hm, okay.
Das war ja auch wirklich sehr, sehr gut. Und ja, wie René sagt, also ist ein guter Punkt auf jeden Fall, dass die bisherigen teils sehr enttäuschenden Spiele dann halt noch mal mehr schmerzen, wenn du halt siehst, was eigentlich in dieser Mannschaft stecken könnte. Wenn irgendwie alle mitziehen oder das Mindset halt richtig ist und der Gegner natürlich sich dann auch beeindrucken halt lässt, weil das gehört ja auch ein bisschen dazu. Sehr, sehr junge Mannschaft, haben super Lauf zwar gehabt, aber ja, du hast halt schon gemerkt, dass du mit Härte den, ja, nicht leicht, würde ich sagen, aber schon den Zahn ziehen kannst. Nichtsdestotrotz zweimal zurückgekommen und das ist wirklich eine bärenstarke Leistung gewesen.
Ja, die Frage ist jetzt, woran lag das? Oder eben, wie René auch gesagt hat, also wenn das ja da drin steckt, jetzt sind natürlich die Erwartungen, finde ich, auch groß, dass man sagt, okay, ihr habt die Mentalität und jetzt haben wir es gesehen, ihr habt auch die Qualität. Ich finde jetzt, so ein bisschen ist die Erwartung ja dadurch auch gestiegen und der Downfall ist ja eigentlich wieder viel größer jetzt, ne, wenn wir das nicht nochmal bestätigen. Und das ist ja auch das, was so die Medien schreiben, so jetzt kommt es auf die Konstanz an. Also darum geht es ja jetzt. Ne?
Ja, also wenn ich finde das ein bisschen schwierig, weil wir Schalker ja, ich sag mal, 3 Spiele verlieren und dann ein Spiel gewinnen und plötzlich sofort wieder vom Aufstieg sprechen oder dann damals in frühen Zeiten auch sehr schnell nach ganz oben geschaut haben. Ich glaube, wir müssen diese Saison zusehen, dass wir mit den Abstiegsrängen nichts zu tun haben. Ich habe jetzt zu keiner Sekunde irgendwie das Gefühl gehabt, dass Schalke absteigen kann, obwohl wir so schlechte Ergebnisse geholt haben und auch teilweise schlecht gespielt haben, weil ich einfach denke, es gibt noch genügend andere Mannschaften in dieser Liga, die noch schlechter spielen können. Und ich schon aber auch an die Qualität des Kaders, wie er zusammengestellt wurde, gar nicht so sehr gezweifelt habe, wie das jetzt vielleicht dann auch die Medien getan haben nach den schlechten Ergebnissen. Also ich denke schon, dass sehr viel Potenzial in der Mannschaft steckt. Und das für die Mannschaft selber jetzt gerade natürlich auch eine große Zeit anbricht, weil die sollen ja jetzt den großen Umbruch starten, die sollen jetzt das neue Schalke werden. Und wie wir wissen, auf Schalke trägt man sowieso schon ein paar Steinchen mehr mit sich rum und das wird nicht einfach für die Jungs.
Was hatte ich denn so in der Zeit, wo es jetzt nicht so gut lief, was hatte ich denn da so optimistisch gemacht? Oder dass du sagst, nee, also die Qualität habe ich eigentlich immer schon höher eingeschätzt.
Ja, also die Qualität des Kaders und auch die Namen, die dann verpflichtet worden sind und auch mit den Grundbausteinen, wie dann auch ein Karaman oder eben 2-3 andere Spieler, die man noch sicherlich mit aufzählen kann. Man weiß ja, dass die Qualität da ist und ganz ehrlich, das, was mich am meisten dazu veranlagt hat, das so zu sagen, ist, dass einfach ich in dieser Liga noch Mannschaften sehe, die noch deutlich schlechter unterwegs sind und vielleicht aber auch jetzt gerade über ihren Verhältnissen gepunktet haben, die da noch unten ganz tief mit reinrutschen können.
Kenan Karaman, ich habe hier mal was vorbereitet. Ich fand es natürlich echt cool. Ich weiß nicht, in unserer Gruppe ist es schon rumgegangen, René. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast. Es gab jetzt so eine Veröffentlichung, wie sie das jetzt immer machen. Ich finde es auch immer ein bisschen übertrieben marketingmäßig. Wir hatten letzte Woche viel über die Presseabteilung vom 1.04 gesprochen und unsere nicht so sonderlich positive Einstellung dazu. Egal, auf jeden Fall ist in diesem Video auch, und das habe ich jetzt hier in Kurzform, die Kabinenansprache von Kenan Karaman vor dem Spiel. Und ich probiere das jetzt mal, dass wir das mal einbauen. Es macht schon wirklich Spaß. Ist jetzt schon legendär. Vor allen Dingen wie Memo Aydin, wenn Karaman gleich auf den Tisch haut, wie der im Hintergrund zusammenzuckt. Das könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, aber ich spiele jetzt erstmal den O-Ton ein und hoffe, das klappt.
Ich habe mir die PK angehört von dem Trainer. Und er sagt, wir als Mannschaft würden nicht alles füreinander auf dem Platz geben. Da kocht sind wir! Das ist eine Beleidigung für uns! Das nehme ich persönlich! Persönlich!
René, kannst du das schon? Hast du das schon gehört?
Tatsächlich habe ich nur davon gehört, aber also gelesen und gehört habe ich das noch nicht, aber ist schon beeindruckend, ja.
Ja, und Tim, ich finde, jetzt sollten wir mal über Kenan Karaman sprechen. Ein echter Leader, oder?
Ja, Wahnsinn. Also hätte ich niemals gedacht. Man hört ja immer so viel und man sieht natürlich die Leistungen, die man ja primär nur bewerten kann als Außenstehender. Und hört ja aber dann trotzdem von vielen Ecken, dass er halt seine Rolle als Kapitän wirklich vorbildlich ausführt und wirklich nochmal einen Push auch bekommen hat. Und beim Hamburg-Spiel gab es ja dann auch die Aussage von ihm, dass er halt selber in der Halbzeitkabine auf den Tisch gehauen hat und wir dann ja noch einen Unentschieden geholt haben. Ja, sensationell. Also König Karaman. Ja, können froh sein, dass er sich damals für uns entschieden hat und sollten ihn auf Händen tragen. Und ja, der führt die Gruppe sehr, sehr, sehr gut an. Also der geborene Kapitän anscheinend.
Ja, ich finde es auch toll. Und wie ihr wisst, hier im Knappencast, immer wenn neue Spieler kommen, gebe ich ja dann immer irgendwie meinen Senf dazu ab. Der also, wie gesagt, die Itakura-Legende ist bekannt. Wie ich nach dem ersten Spiel meinte, oh Mann, was für ein Ego, der bringt uns gar nichts. Und bei Karaman habe ich immer so auf seine Augen. Ja, und habe dann immer so Witze gemacht über den Speed-Konsum. Und ja, dementsprechend die nächste Legende, wo ich zumindest bei der ersten Einschätzung komplett falsch liege. Wie findest du ihn so als Typ, René?
Ja, also ich muss auch sagen, er hat mich sehr positiv überrascht. Als er damals zu Schalke gekommen ist oder auf Schalke gekommen ist, war es so, dass ich mir nicht sicher bin, ob der überhaupt für Schalke funktionieren kann. Er ist natürlich von der Qualität her ein Spieler, den Schalke gebrauchen kann und wie wir es jetzt auch gemerkt haben, definitiv braucht. Aber die letzten Monate, wo es jetzt auch besonders schlecht läuft, muss ich sagen, also der ist ein richtiger Schalker und der hängt sich da voll rein. Und dementsprechend bin ich sehr glücklich, dass er auch sich für uns damals entschieden hat und verlängert hat und nicht gewechselt ist.
Toll, ja. Und das ist das erste Mal auch wieder, ich meine, wir haben oft darüber geredet hier bei uns, ja, in den letzten 5, 6 Jahren, ne, wenn wir irgendwann mal in 10 Jahren rückblickend sagen, okay, wer ist denn da eine Legende, ja, in Anführungszeichen, man muss ja nicht immer eine Legende sein, wenn man irgendwie einen Pokal gewinnt. Und ja, da ist uns ja nur eigentlich Terodde eingefallen und ja, er ist auf jeden Fall auf dem besten Weg dazu, auch jemand zu werden, auf den man später dann mit Stolz zurückblicken kann. Gibt es noch andere Spieler, die euch aufgefallen sind in dem Spiel oder die ihr hervorheben wollt?
Mhm. Gut, René hat ja nicht viel gesehen dürfen, ne? Deswegen schwer. Ja, also Younis war auf jeden Fall sensationell. Seguin hat eine Bombenpartie abgeliefert. Mhm. Also hat dann wirklich hier wieder das Heft in der Hand gehabt, wie man so schön sagt, und wirklich das Spiel ja, gelenkt, so wie man es von ihm erwartet oder halt auch erhofft hat. Oh, ja, also richtig abgefallen ist eigentlich niemand. Ja. Und da ja, lohnt sich jetzt auch nicht, auf den einen oder anderen ein bisschen irgendwie Fingerpointing zu machen. Ja, das Tor geht auf deren Kappe, mein Gott. Ne? Alles gut, wir haben gewonnen und ja, weiteren kleine Wackler hinten drin heißt, wir müssen noch weiter an uns arbeiten und ein paar Sachen halt verbessern. Aber ja, Tendenz stimmt und von daher sehr, sehr gute Leistung.
Sollen wir den Seguin noch mal einmal nehmen? Weil, wie gesagt, jetzt, wenn man rein die fußballerische Leistung nehmen, könnte man ja sagen, der war jetzt auch. Hat auch eine 1 bekommen, ja, in den Medien für sein Spiel, genau wie Karaman. Aber, René, wenn du das auch so von außen siehst, ich glaube, du bist auch jemand, der ganz gut so Menschen einschätzen kann, das ist ein anderer Typ. Ne? Also es ist cool, dass wir den haben, dass er auch eine Leistung bringt, aber der ist jetzt so zumindest von meiner Einschätzung jetzt einfach nicht so der geborene Leader, auch kommunikativ vielleicht nicht. Und ja, ist cool, dass er seinen Job macht, aber ist was anderes als der Karaman, oder wie siehst du das?
Ja, definitiv. Hätte ich aber auch komplett anders eingeschätzt, weil am Anfang dachte man ja schon, so wie er aufgelaufen ist und dann auch direkt am Anfang gute Leistung gemacht hat, dass er ein Leader werden kann, gerade auch auf seiner Position, dass er dann auch das Mittelfeld so ein bisschen mit der Abwehr in Verbindung bringt und zusammenschweißt und eben gute Kommunikation auf dem Platz führt auch. Aber von außen macht es mir eher einen Anschein, als wenn er eher ein ruhigerer Typ ist und eben ja sein, ich will jetzt nicht sagen egoistisch, aber schon seine Leistung abruft und das auch schon ziemlich konstant, muss man sagen, aber eben teammäßig, also leadermäßig dann vielleicht doch nicht so stattfindet, wie man sich das vielleicht erhofft hat.
Mhm. Gut, schön. Über das nächste Spiel reden wir zum Schluss noch. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel drauf auf das Spiel von Paderborn und ja, beziehungsweise hören jetzt noch ein bisschen die Community, gibt es auch noch 2 Mails. Und das bauen wir jetzt mal mit ein.
Wait a minute.
Was ist los? Die Knappminute beginnt. Jetzt seid ihr dran.
Ja, ihr seid jetzt dran und ganz erstaunlicherweise habe ich zwei E-Mails bekommen. Eine ist gereimt und kommt von unserem treuen Hörer Kilo und ich lese sie mal vor. Den königsblauen Knüppel ausgepackt, 3 hochverdiente Punkte eingesagt. Hallo Kuschelkinder, da kann man sich mal die Augen reiben. Guter Fußball, 3 Punkte, positive Schlagzeilen schreiben. Endlich mal mit Glücksgefühlen einen Spieltag beenden. Endlich mal positive blau-weiße Signale senden. Selbst das 0:1 brachte uns nicht aus der Ruhe. Diesmal liefen sie wie von allein, die blau-weißen Schuhe. Jeder hat gezeigt, dass wir Fußball spielen können, nicht nur den Ball planlos hinterher rennen. Da hat mal der Nikolaus den blau-weißen Sack geleert und wir haben unser Punktekonto um 3 weitere vermehrt. Noch 2 wichtige Spiele bis zur Winterpause. Vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere königsblaue Sause. Nur nicht gleich wieder übermütig werden. Mal ganz schön langsam mit den blau-weißen Pferden. So nimmt die Adventszeit mal einen positiven Lauf. Aus dem Münsterland ein königsblaues, vierfaches Glück auf. Vielen Dank, lieber Kilo. Wie immer sehr schön in Reimform und eigentlich alles sauber und richtig zusammengefasst. Sehr, sehr schön. Ja, René, also wir haben einen Hörer, der reimt immer, seit Jahren. Ja, jede E-Mail ist immer gereimt. Ein Genuss. Aber mehr wissen wir nicht über ihn. Wir wissen nur, dass
okay, aber hörte sich nicht schlecht an.
Hörte sich nicht schlecht an. So, dann habe ich, und das zweite ist immer hier in Prosaform, wie wir alten Linguisten das nennen. Das kommt von der Tine, die war letzte Woche auch hier zu Gast und ist noch mehr als du, also ein richtiger Hardcore, also bei fast jedem Auswärtsspiel auch dabei und Heimspiel natürlich sowieso. Und ja, sie stand in der Kurve und hat da ihren Kurvenbericht geschrieben, eine Auswärtsfahrt, wo man danach wieder wusste, warum man das alles macht. Glück auf! Hilfe, tat dieser Auswärtssieg gut. In Paderborn sagt man ja, entweder es regnet, man steht an einer roten Ampel oder der Dom läutet. Am Freitag hatten wir definitiv den Regen. War das ein wunderschönes Fußballwetter und da mal wieder Verkehrschaos und Parkplatzchaos herrschte, mussten wir ein paar Meter zum Stadion gehen, welches im weihnachtlichen Rot und Grün beleuchtet war und waren bei der Ankunft da eigentlich schon mal richtig nass. Als wir an unseren Plätzen ankamen, waren wir froh, dass wir etwas weiter oben saßen, denn die ersten Reihen waren trotz Stadiondach pitschenass. Es war aber trotz des Wetters und trotz des Kaiserslautern-Spiels eine sehr gute Stimmung unter den Fans und ich schaute nicht schlecht, als ich mir noch etwas zu essen holen wollte und plötzlich Luca Pottlich mit seinem Papa beim Aufgang zum Gästeblock stand. Kurzer Einschub von mir. Mir sagt jetzt der Name gerade nichts. Euch beiden?
Ja, Torhüter, ne? Der U19.
Ach so, peinlich.
Neuer Nachfolger quasi.
Okay, alles klar, gut. Bei Paderborn ist ja die Besonderheit, dass die Buden und Toiletten auf Spielfeldhöhe sind und man nur durch eine Mauer davon getrennt ist und man dann eine kleine Treppe hochgehen muss, um auf die Tribünen zu gelangen. Ein Glühwein durfte natürlich bei dem Wetter nicht fehlen und ich hatte bei Anpfiff wirklich nichts erwartet, sodass man sich nach 5 Minuten schon angeguckt hat und gesagt hat, super, 5 Minuten schon ohne Gegentor. Aber man merkte sofort, unsere Mannschaft war viel giftiger als in den anderen Spielen und selbst nach dem 1-0 für Paderborn hatte ich die Hoffnung nicht aufgegeben. Oder bei dem kurzzeitigen 2-2, auch wenn die Tore mal wieder viel zu einfach gefallen sind. Es war eine tolle Mannschaftsleistung und ich hoffe einfach, dass es nicht eine Ausnahme war. Nach dem Spiel war die Stimmung natürlich richtig ausgelassen und als wir gerade aus dem Stadion gehen wollten, sahen wir, dass nun auch das Stadion von innen in weihnachtlichen Farben angestrahlt wurde. Also sind wir wieder in den Block und haben uns die Lichtshow inklusive Weihnachtsmusik noch angeschaut, bevor wir dann aus dem Stadion so langsam rausgefegt wurden. Paderborn ist doch immer eine Reise wert und bekannt dafür, dass dort legendäre Spiele stattfinden. Smiley, der geht an dich, Tim. PS, auf dem Weg nach Paderborn fragte mich meine Freundin, warum machen wir das heute nochmal? Und ich antwortete ihr einfach mit, weil es unser Leben ist. Gut gelaunte Königsblaue Grüße, eure Tine. Schön, Tine rührt einen immer so zu Herzen.
René. Ja, das kann sie gut. Ja,
das kann sie echt definitiv. Gut.
Ja. Geht dir also das nicht auch, nur das.
Geht dir das auch nah, René?
Das war auf jeden Fall sehr tiefgründig. Und warum machen wir das eben? Das ist die Frage, die ich mir dann auch häufiger stelle, nachdem meine Kumpels oder eben auch meine Freundin mich mal wieder hops genommen hat. Aber ja, das ist die Liebe zum Verein. Das ist die Liebe auch in den Pott und das macht einfach Spaß. Und ich habe auch ganz, ganz selten wirklich Spiele, die ich in der Arena verfolgt habe oder dann auch im Parkstadion, wo ich jetzt wirklich richtig schlechte Erinnerungen hatte. Also natürlich ist man sauer oder böse über den Spielverlauf, aber so richtig mit schlechter Laune bin ich selten aus dem Stadion gegangen, weil wenn ich das sehe, wie viele Menschen sich dafür immer wieder aufraffen, für diesen Verein, den so zu unterstützen, dann, ja, dann ist das einfach schön.
Mensch, was ein schönes, sonniges Schalke-Gemüt du hast. Wenn man bedenkt, dass du jetzt vom Parkstadion inklusive die letzten 25 Jahre irgendwie oder 30 in deinem Fall sogar rekapitulierst und sagst, dass du selten mit schlechter Laune aus dem Stadion gegangen bist.
Das, bei Dauerkarte, ne?
Ja, also.
Das vielleicht bin ich auch gut im Verdrängen.
Ja, also ich sag ja, irgendwie ein schönes, sonniges Gemüt. Eine Sache, die hat jetzt gar nichts mit dem Spiel zu tun, ich möchte sie aber erwähnen, weil ich das ganz lieb finde, von Markus, weil ich hatte nämlich in der letzten Folge mich an ein legendäres Spiel erinnert, wo ein Schalker Spieler bei einem Spiel gegen Bayern eine legendäre Rettungstat gemacht hat und einen Kopfball von der Linie geklärt hat und danach, weil das direkt neben Pfosten war, voll mit seinem Kopf gegen den Pfosten geknallt ist und dann bewusstlos liegen geblieben ist, und das war so eine Kindheitserinnerung von mir. Und ich habe dieses Spiel aber nicht mehr gefunden und Markus hat es für mich gefunden. Das ist ganz toll und wir werden premieremäßig, obwohl wir das sonst nie machen, aber das ist ein ganz toller Bericht mit dieser Szene auch. Und den werde ich tatsächlich in die Shownotes packen. Premiere im Knappencast, es gibt Shownotes. Und hier die kurze E-Mail dazu. Hallo, das besagte Spiel gegen die Bayern fand am 33. Spieltag der Saison 82-83 im Olympiastadion statt. Matthias Schipper prallte kurz vor Ende beim Stand von 1-0 für S04 bei einer famosen Rettungstat gegen den Pfosten und rettete den Sieg. Genützt hat es natürlich nichts. In der Relegation scheiterte man dann am Bayer Uerdingen. Ne? Beim Hören der Folge konnte ich mich noch dunkel an die Szene daran erinnern. Wahrscheinlich einer der unzähligen Samstagnachmittage vor dem Radio, später dann die Sportschau. Allerdings musste ich dann noch ein wenig suchen. Anbei noch ein YouTube-Schnipsel des besagten Matches. Macht weiter so ein Glück auf, Markus. Vielen, vielen Dank, lieber Markus. Super großartig, genau das Spiel. Und da sieht man mal, wie so meine Kindheitserinnerungen sind. Ich hatte nämlich letzte Woche gesagt, ah, das muss irgendwann im Dezember gewesen sein. Und das Spiel ist 1-1 ausgegangen. Nee, alles falsch. Es war also quasi im Spätfrühling. Und Schalke hat sogar in Bayern gewonnen, ist trotzdem abgestiegen. Aber wie gesagt, diese brutale Szene mit dem Kopf am Pfosten, an die kann ich mich erinnern. Vielen, vielen Dank. So, das war das Vorgeplänkel und jetzt haben wir ein kleines Jingle für unseren Gast und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was die Pfeile so sagen und was der René so sagt. Und so, René, now is the time. Du hast ja eben schon ein bisschen erzählt, aber da würde ich auch einfach mal sagen, stell dir mal vor, du bist ja gerade in einer Bewerbungsshow. Stell dich doch einfach erstmal ganz kurz vor. Wer bist du, wo kommst du her, was machst du?
Ja, ich bin René Adams, bin 35 Jahre alt. Ich komme aus Hagen, Nähe von der verbotenen Stadt. Und ja, ich bin Dartspieler und das schon seit mindestens 18 Jahren. Und in dem, was ich tue, ja, das mache ich, glaube ich, ganz gut. War schon WM-Teilnehmer und aktuell kommentiere ich auch sehr häufig für DAZN.
That's René, ja. Und da habe ich den René kennen und lieben gelernt, um es jetzt mal, wo wir die Liebe schon hatten, so sagen. Und da hat er ja eben schon öfter seine Schalke-Affinität auch ausgedrückt. Du hast es eben schon gesagt, vielleicht fangen wir damit mal an, also dein Bezug zu Schalke. Tatsächlich wie bei mir auch, auch mein Opa war es. Und tja, erzähl mal ein bisschen. Also er hat dich direkt angemeldet und jetzt eben Hagen, klar, da gibt es natürlich ein paar Blau-Weiße natürlich auch, aber ja, seid wahrscheinlich da nicht in der Überzahl. Ein bisschen so sozialisiert dann mit Schalke geworden.
Ja, das war in der Schule nicht immer einfach, kann ich euch sagen. Also wir haben zwar ein paar Schalker auch in Hagen und Umgebung, aber ja, die meisten waren schwarz-gelbe oder ein paar verirrte Bayern-Fans. Aber ansonsten, ja, mein Opa war der Fußballer bei uns in der Familie. Mein Papa hat mit Fußball nicht viel an der Mütze gehabt, ist halber Holländer. Der hat also da eh so ein paar Problemchen mit dem Fußball, glaube ich. Dementsprechend kam das alles von meinem Opa und auch von meinem Onkel, der die beiden riesen Schalke-Fans sind und mich dann auch schon in frühen Jahren immer mit ins Stadion genommen hat. Also meine erste Dauerkarte habe ich mit 6 Jahren bekommen für die Nordkurve.
Wow, warte mal, jetzt müssen wir kurz rechnen. 35. Das heißt, dann war es in welcher Saison das erste Mal im Stadion?
Da kann ich mich ganz dunkel dran erinnern. Das muss, ja, 96 wird das, oder 95 muss gewesen sein. Ich weiß noch, dass die, dass ich so klein war und nie irgendwas sehen konnte, dass die Jungs aus dem Block mich irgendwann oben auf den Zaun gesetzt haben und ich von ganz geil. Oben auf dem Zaun quasi das ganze Spiel sehen konnte.
Geil, das ist ein richtiger Oldschool und das so wirklich, die dich auch mit in die Nordkurve genommen haben, den kleinen Stumpen, das ist ja fantastisch. Und was sind denn so die ersten, ja, sag ich jetzt mal, Spiele oder was ist dir als Kind hängen geblieben vom Parkstadion?
Boah, was ist mir hängen geblieben? Also, ja, Ebbe Sand, Empenza und dann Jörg Böhme, das sind so alles Namen gewesen, Ingo Anderbrügge, die natürlich standardgemäß da stattgefunden haben. Dann weiß ich noch, hatten wir mal einen türkischen Landsmann mit der 15, da ist mir jetzt aber der Name nicht mehr, irgendwas mit Hamit.
Altintop.
Nee, nicht Altintop. Das war schon wirklich Parkstadionzeit, aber fällt mir jetzt gerade der Name nicht mehr ein.
Hatte Hami auf jeden Fall die wahrscheinlich, 15. oder? Der Freistoßkönig, Hami.
Hami, ja, genau.
Ja, der, genau. Ja.
Ach, an den kann ich mich gar nicht erinnern. Okay.
Ja, siehst du mal. Mhm.
Viele, viele Namen, die mir da hängen geblieben sind. Und es waren auch sehr viele schöne Spiele im Parkstadion. Ja, und auch dieser legendäre Tag, wo wir ein paar Minuten Meister waren, habe ich natürlich im Stadion vollbracht. War damals runtergelaufen zum Spielfeldrand und habe mir versucht, ein Stück Rasen zu sichern und war
ich gewandt vor Freude.
Und als ich wieder hochgekommen bin zu meinem Opa damals, der hat mich dann aufgeklärt, weil ich hatte das in diesem ganzen Wahnsinn als junger Typ gar nicht so verstanden. Und er sagte dann, wir sind kein Meister. Und dann habe ich gesagt, nee, kannst du mich doch nicht hier veralbern. Und dann kam da oben die Wiederholung auf unserer Anzeige. Und dann haben wir alle erst gedacht, das ist die Wiederholung von dem Tor, was nicht gegeben wurde. Aber ja, dann war es irgendwie klar und dann hat man nur noch geheult aus Trauer.
Mann. Ja. Spannend, wenn man das so live hört. Das heißt, den UEFA-Pokalsieg, da warst du erst so 8 oder 7 und da warst du nicht so, oder klar hast du mitgekriegt, aber hast nicht mehr so lebendige Erinnerungen dran.
Ich habe den schon mitbekommen, weil mein Opa und meine Oma, wir haben das dann abends immer im Fernsehen verfolgt und mein Onkel war tatsächlich, ich glaube, bei fast jedem Spiel anwesend, also im Stadion sowie auch dann auswärts. Und da hat man schon noch ein paar kleine Erinnerungen dran, ja.
Wow. Schön, ja. Berührende Geschichte auch von der 5-Minuten-Meisterschaft. So, ja, und da du ja eben vom ersten Tag an, brauchen wir ja jetzt nicht fragen, wie es weitergegangen ist. Bist immer dabei gewesen, hast ein positives Gemüt und hast die guten Zeiten miterlebt und jetzt auch die schlechten und bist halt immer dabei. So
sieht es aus.
So sieht's
vor allem die erste, zweite Liga sehr häufig im Stadion gewesen, weil es einfach besser von den Zeiten her gepasst hat bei mir. Also da habe ich dann auch, ich habe ja auch einen Dartshop und versende sehr viele Pakete und habe dann von meinem Versanddienstleister das ein oder andere Mal dann auch mal VIP-Tickets bekommen und habe mir auch die Seite der Show dann mal angeschaut. Aber da muss ich sagen, das ist nichts für mich.
Aha, schön. Ja, wirst du denn, also jetzt, ne, bei mir war es ja im Grunde auch so, ich habe das ja mitbekommen dann, ne, wenn ihr dann Darts kommentiert, dann keine Ahnung, macht der Paulke ja dann manchmal irgendwas, wenn wir ein Spiel hatten oder so und dann lässt er dann mal so einen Kommentar fallen wie, René, dir geht's heute nicht so gut oder je nachdem, ne? Und so ist das dann bekannt geworden. Das heißt also, nicht nur ich, sondern eben auch die breite Öffentlichkeit weiß das dann wohl auch, dass du Schalke-Aficionado bist und die Frage ist, wie gehen die Leute denn damit um? Oder kriegst du da irgendwie auch mal einen reingedrückt oder was auch immer? Oder ist das nicht so ein großes Thema bei euch in der Szene?
Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, das mit dem Pauke, das ist so eine Nummer. Wir ärgern uns gegenseitig immer sehr häufig im Live dann. Und ich ziehe ihn eigentlich über seine Kölner her. Aber der hat dann momentan immer die besseren Karten, über mich so ein bisschen aufzuziehen. Aber ich bekomme eigentlich nur positive Nachrichten dann auch über Instagram und mein Rücken wird gestärkt von ganz vielen Schalkern, die auch zuhören.
Toll.
Und damals muss ich sagen, also das ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch schon 3 oder 4 Jahre her, ist die Verbindung so auch zustande gekommen, dass damals mich Jochen Schneider kontaktiert hat, der ja damals der Manager bei Schalke war und das auch mitbekommen hat und der ist auch ein riesen Darts-Fan. Und dann ist das, dann hat man sich so kennengelernt, dann hat man sich getroffen, er hat mich dann eingeladen in die Geschäftsstelle. Ich durfte dann mal hinter den Kulissen blicken, wo denn die Spieler dann tatsächlich sitzen und verhandeln oder eben dann auch die Verträge unterschreiben. Ich saß selber bei ihm dann mit im Office, also im Chefbüro quasi, habe ein paar Mitarbeiter kennengelernt. Und es war ja damals der große Traum von uns beiden und die Planungen waren auch schon ziemlich weit fortgeschritten, dass wir tatsächlich eine Darts-Abteilung auf Schalke gründen.
Aha.
Das sich leider zerschlagen hat, weil es dann eben diese Saison war, wo wir ziemlich schlecht dastanden und er dann gesagt hat, ich muss mich jetzt auf die sportliche Situation auf Schalke hier kümmern und kann jetzt nicht dem Aufsichtsrat da irgendwas von einer Darts-Abteilung erzählen. Und dementsprechend ist das dann leider nicht mehr zustande gekommen, weil wir immer weiter in den Abwärtstrudel geraten sind und er dann nachher auch freiwillig oder eben auch nicht freiwillig den Hut genommen hat.
Hm. Vielleicht wäre es besser gewesen, er hätte das mal gemacht und er hätte sich nicht auf das Sportliche konzentriert und vielleicht wäre es dann besser gewesen. Jetzt kommen wir mal zum Darts und jetzt muss ich natürlich als erstes mal Tim ins Boot holen. Ne? Ich habe das ja schon gesagt und ich werde da gleich auch viel und gerne was zu erzählen können. Tim, du darfst offen sprechen.
Ja.
Ja. Wie ist dein Bezug zu Darts? Jetzt mal ganz offen.
Ich habe es vielleicht ein, zwei Mal in meinem Leben gespielt. Fasziniert mich so gar nicht.
Aber schön, ja.
Ich weiß, dass es auf jeden Fall immer größer wird. Und ja, Leute das halt abfeiern und ein Heldenkult um gewisse Leute da halt entstanden ist. Aber ich kenne weder Protagonisten, ich kenne weder die Regeln. Also ich weiß, dass der Dartpfeil auf die Dartscheibe soll.
Sehr glaub, gut.
Soweit bin ich schon mitbekommen. Ein Bullseye, was du vorhin erwähnt hast, sagt mir auch was. Und dass es verschiedene Zahlen gibt und je kleiner die Felder sind, desto höher wird dann diese Zahl, die da oben steht. Aber that's it. Jetzt, ab jetzt bin ich raus. Ab alles, was jetzt kommt, weiß ich nicht. Und in England ist die WM wahrscheinlich, ne, glaube ich.
Ja, das ist gehört. Richtig. So.
Ja, wenn London in England ist. Aber ja, sonst bin ich da leider raus.
Und du könntest jetzt keinen Namen droppen, ja?
Nee.
Oh, Wahnsinn. Niemand.
René. Ah, doch, so einen René kenne ich mittlerweile. Der ist ganz gut. Nee, keine Ahnung. Also, ja, boah, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen dreist vielleicht, aber gefühlt sehen die auch alle sehr, sehr ähnlich aus. Also zumindest schätze ich mal die englischen Spieler, die haben halt alle den Körperschwerpunkt kurz über dem Bauchnabel oder der Bauchnabel, wenig Haupthaar und sehen alle sympathisch aus und dass sie feine Kerle sind, aber boah, wie die heißen, I don't know.
Ja, René, jetzt darfst du gern was dazu sagen.
Ja, ich dachte eigentlich, dass sich die Dart-Szene die letzten Jahre ein bisschen besser nach außen verkauft hat, aber wenn Tim hier noch gar nichts mitbekommen hat, dann macht mich das sehr traurig, dann müssen wir da noch ein bisschen positiver drüber sprechen demnächst.
Ja, machen wir.
Ja, dafür sind wir jetzt ja hier.
Sind wir da, ja. Also diese klassische Bierbauch tätowierte Engländer ohne Haare in der Kneipe, davon sind wir ganz weit entfernt aktuell. Es werden Millionen verdient, es sind Millionen Zuschauer am Start. Die Jugend wird so gefördert wie noch nie. Wir spielen in sehr großen Hallen irgendwelche Showkämpfe mit 5000 Zuschauern. Und ja, also ich glaube, der Darts-Höhepunkt ist noch nicht erreicht für Deutschland. Mhm. Aber wir sind, glaube ich, ganz knapp davor.
Ja, Martin Lukman, Tim und alle anderen da draußen, da hätte der noch so einen klassischen Protagonisten, wie Tim ihn sich vorstellt, aber ja, auf der anderen Seite gibt's dann auch, ja, hier, Mike de Decker, wir hatten es im Vorgespräch schon mal, wenn ihr euch den anguckt, dann denkt ihr, der kommt gerade vom Bankschalter, also ein ganz solider Typ so, ganz brav und geschniegelt, so sieht er aus. Ja, jetzt fangen wir mal ganz in Ruhe an und das haben wir jetzt super getimt, denn am kommenden Sonntag, am Abend, geht die Darts-WM los. So, René hat versucht, sich dafür zu qualifizieren, deswegen haben wir gesagt, bestens 16-20, da gab es so eine deutsche Vorausscheidung, Super League heißt das. Hm? Ins Viertelfinale bist du gekommen, ne, René?
Ja,
oder Achtelfinale. Nee, Achtelfinale war es sogar, ne? Hm. Einmal warst du aber dabei, 2016, und durftest gegen keinen geringeren als, ja, das wäre jetzt so ein Name, den ich von Tim vielleicht erwartet hätte, das ist so einer der, sag ich jetzt mal, drei Superstars aktuell, und das aber eben schon über mindestens 10 Jahre, als Michael van Gerwen, wir legen ja eigentlich immer großen Wert hier auf die Aussprache, und das ein Holländer ist, und die meisten Leute sagen aber alle van Gerwen, aber korrekt wäre eigentlich van Gerwen. So ist richtig, ne, René, erstmal. Gegen den hast du 2016 gespielt, ne?
Ja, das ist korrekt. Also damals war es so, ich habe 10 Jahre damals zu dem Zeitpunkt, oder 8 Jahre, habe ich Softdart gespielt, also Plastikdarts mit elektronischer Scheibe in der Nationalmannschaft, war schon Europameister und Weltmeister, bis ich dann mal Steeldarts in der Hand genommen habe. Und das hat allerdings nicht so gut funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann hat mein Papa mir aber irgendwann zum Geburtstag nochmal so ein Qualifikationsturnier geschenkt von der PDC. Und dann habe ich gesagt, komm, dann bereitest du dich da nochmal vernünftig vor und machst da mit. Und dann habe ich mich auch direkt für die Bühne qualifiziert, damals dann noch für die European Tour in Sindelfingen. Und ja, Entschuldigung, Hildesheim. Und da, ab da war das bei mir alles ausgebrochen. Also da wusste ich ganz genau, wo ich hin will, was ich werden möchte. Und wie der Weg dahin geht, war natürlich klar. Und ab da war ich Steeldart-Spieler und habe die EDA zur Seite gelegt und habe dann vollen Fokus darauf gelegt, habe die PDC-Turniere gespielt und habe mich direkt ein Jahr danach dann auch für die WM im Ellipelli qualifiziert und bin da hingefahren. Und habe im Decider, im allerletzten Leck quasi, dann gegen Van Gerven, der damals von 30 Turnieren 26 gewonnen hatte im Jahr, habe ich dann knapp verloren.
Ja, Decider heißt Entscheidungsspiel, Tim, für dich, ja. Und vielleicht nochmal, also einmal muss ich jetzt kurz diese Frage stellen, weil ich es eben schon angesprochen habe. Du sagst jetzt auch Van Gerven. Wie ist er dann so? Also sagt er dann, ja, jetzt sag das mal so, ihr Deutschen könnt das nicht so gut, aber wenn er sich selber vorstellt oder wenn man jetzt korrekt darüber redet, oder ist ihm das völlig wurscht, dass alle Van Gerven sagen? Weil er ist ja schon eigentlich Van Gerven, so sagt man es ja eigentlich richtig in Holland, oder?
Also ich bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, was die Aussprache angeht. Ich weiß nur, dass es ihm ziemlich egal ist, weil die Engländer, die sprechen das nochmal ein bisschen anders aus. Die sagen dann Van Gerwen. Und dementsprechend ist ihm das, glaube ich, egal.
Und jetzt gehen wir bei dir nochmal ganz zurück. Nämlich die Frage ist, wie bist du zum Darts gekommen? Du hast es, meine ich, ja eben schon mal anklingen lassen, weil du gesagt hast, deine Eltern in eine Kneipe gehabt. Und dann ist das ja sehr naheliegend, oder?
Ja, das war der Start damals. Meine Eltern Kneipe hier in Hagen gehabt und da, dort wurde E-Darts gespielt, auch Ligabetrieb in der Hagener Dartliga. Und damals habe ich dann dort die ersten Pfeile geworfen, bin nach der Schule immer in die Kneipe, gab es Mittagessen, habe ein bisschen Hausaufgaben gemacht und dann stand ich am Dartboard.
So, und jetzt ist die wichtige Frage, bist du jetzt Profi? Also kannst du von deinem Dartspiel und den Einnahmen, die du damit generierst, leben? Oder, du hast es ja auch schon gesagt, darfst du gerne für Werbung machen oder das auch hier ganz laut verkünden. Du hast natürlich auch noch einen Job oder so einen Vertrieb oder was? Oder würde es allein vom Dartspiel reichen?
Also wenn ich jetzt nur von den Preisgeldern ausgehe im Dartspiel, was ich erspiele, oder wenn wir vielleicht auch mal dann dieses Jahr nehmen, dann wird das sicherlich nicht für einen guten Lebensstandard reichen. Also dann müsste man schon hier und da mal vielleicht auch ein paar Pfandflaschen sammeln. Was ja nicht verwerflich ist.
Nee, natürlich nicht. Tim, hast du das auch schon mal, Pfandflaschen sammeln?
Nee, hab ich nicht. Gott sei Dank noch.
Das habe ich mir gedacht. Auch wenn
es nicht verwerflich ist.
Das habe ich mir gedacht. Du gehörst auch nicht zu denjenigen, die dann am Ende von so einer Party oder so irgendwie denken, ah, da stehen noch 4 Euro, die nehme ich jetzt noch mit. Ne?
Nee, lustigerweise, wenn wir in Kroatien sind, die haben natürlich ein anderes Pfandsystem, dann nehmen wir die sammeln sich ja trotzdem irgendwie im Auto und dann probiert man die abzugeben, dann klappt es nicht und dann hat man immer kurz, wie kriegt man das denn jetzt hin, dass man diese 25 Cent trotzdem bekommt, aber so weit reicht die kriminelle Energie dann doch nicht, sondern dann entsorge ich die halt so.
So, und jetzt, dann sag doch vielleicht nochmal gerne noch, René, also du hast einen Shop, ne? Oder wie ist das korrekt formuliert?
Ja, also ich verdiene quasi mein Geld mit Darts. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Bereiche. Also ich habe einen Dart-Shop in Hagen, den man besuchen kann, also einen physischen Shop. Dann habe ich einen Online-Shop, der nennt sich www.cubedarts.de. Dann arbeite ich für DAZN und bin da als Kommentator tätig. Ich gebe Workshops, das heißt also auch Anfängern, die das Dartspielen lernen möchten. Da gibt es Kurse bei mir zu buchen. Oder ich bin eben für so eine klassische Exhibition auch buchbar, wo wir dann eben auf der Bühne Showmatches spielen gegen Zuschauer oder eben auch gegen Profis.
Und diese Exhibitions, davon höre ich auch sehr oft, die kommen natürlich nicht im Fernsehen, aber die gibt es eigentlich relativ häufig, ne? Und die sind, wenn ich das richtig verstehe, auch immer sehr gut besucht und auch immer geht was ab oder so, ne? Aber ich habe da jetzt persönlich, ich gucke nur jetzt die ganz normalen Spiele und davon habe ich jetzt so noch nie live oder so direkt was mitgekriegt, aber erzähl gerne mal ein bisschen drüber.
Ja, das ist also, wer generell auf den Sport abfährt, der kann dann halt auch mal günstig sich in eine Arena begeben und auch dort vielleicht mal bei einer Exhibition, wo es alles ein bisschen locker abläuft, den ein oder anderen Darts-Profi auch mal hautnah erleben, eventuell auch mal einen kurzen Schnack halten oder eben auch ein paar Autogramme abbekommen. Das ist dann eben, da sind die Profis halt, ja, die verdienen ihr Geld dort, aber sind doch alle so ein bisschen relaxer, entspannter. Wir haben natürlich mittlerweile auch Exhibitions, wo wir Hallen füllen mit 5.000 bis 10.000 Zuschauern. Also ich meine es richtig verfolgt zu haben, dass wir jetzt am Samstag eine in Köln hatten. Dort waren 12.000 Zuschauer und das war nur eine Exhibition, also wirklich nur ein Showmatch. Und natürlich war die Creme de la Creme am Start, aber 12.000 Zuschauer für eine Exhibition finde ich persönlich schon wirklich extrem gut. Also das sind dann die Zahlen, die auch bei der Premier League stattfinden, wenn es dann um richtig Asche geht bei den Profis.
Und die, wenn du sagst, die Creme de la Creme war am Start, dann kommen die natürlich auch für eine entsprechende Antrittsgage. Und das ist dann eben auch das, was man verdient.
Genau, das ist korrekt. Also bei den normalen Exhibitions werden eigentlich zwar schon auch Turniermodus gespielt, aber eben dann bekommt man kein Preisgeld als Spieler, sondern hat seine Gage vorher schon verhandelt und der Rest ist alles Show.
Und die ist dann auch unterschiedlich. Also wenn du jetzt sagst, die Creme de la Creme da war, weiß ich nicht, wer war da? Luke Humphries, Luke Littler oder...
Ja, Humphries war auf jeden Fall da und dann war Florian Hempel auch noch da aus deutscher Sicht. Ja. Also da war schon, Van Gerven war da.
Ui.
Und schon ein paar Spieler da, ja.
Und dann gehe ich aber davon aus, ohne dass wir jetzt konkrete Zahlen nennen, und du gehst wahrscheinlich auch davon aus, dass die Antrittsgage, die du oder Florian bekommt, dass die vielleicht ein bisschen geringer ist als die, die Luke Humphries bekommt.
Ja, davon darf ich ausgehen. Ich denke mir auch immer, dass jeder so sich selbst am besten bewerten kann. Und wenn man dann auch eine gute Bewertung für sich selber hat, dann muss man eben dann auch die Zahlen auf den Tisch legen. Das ist, es gibt sicherlich auch Spieler, die besser sind als ich, aber vielleicht weniger Gage verlangen und andersrum genauso. Dementsprechend muss man sich eben gut verkaufen. Aber ich denke, so ein Van Gerven, der kommt schon für fünfstellig da an.
Boah, und ehrlich?
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Hui.
Ich würde mich auch noch ein bisschen beteiligen, gerne.
Ja.
Also ihr seid ja schon, ihr seid ja jetzt ja schon sehr tief drin halt in im Thema halt. Ich würde mal gerne wissen, René, da du ja jetzt mitbekommen hast, dass ich ja wirklich ein Noob bin in der Hinsicht. Was macht denn jetzt einen guten Dartspieler halt aus? Also was sind so die 2, 3 Key-Features oder Skills, die man halt haben muss? Also ich werfe jetzt einfach was im Raum, ohne zu wissen, ob es richtig ist, aber wahrscheinlich irgendeine Wurfkraft, eine Präzision und eine gewisse Coolness abzuliefern.
Ja, wie hat das unser Freund Oliver Kahn damals gesagt? Wir brauchen Eier.
Ja.
Also ein Dartspieler, der muss schon... der muss selbstbewusst sein, der muss sehr viel Selbstvertrauen haben und das im besten Fall auch ausstrahlen. Der muss mental einfach auf der Höhe sein, also auch von sich selbst überzeugt sein. Und man muss, glaube ich, lernen, dass man nur, das ist anders wie in anderen Sportarten. Wenn Schalke gegen Paderborn spielt und die Schalker, die spielen sich eine Scheiße zusammen, dann kann Paderborn aber trotzdem ein Eigentor schießen und Schalke hat gewonnen. Ja. Das funktioniert beim Darts eben nicht und das ist, glaube ich, auch das Besondere an dem Sport, was es dann am Ende ausmacht. Wenn ich gewinnen will, muss ich das selbst beenden und umso, es kann auch mal 15 Pfeile länger dauern, aber wenn der Gegner nicht ausmacht und ich nicht ausmache, dann kann halt keiner das Spiel gewinnen. Also es gibt da keinen Break oder irgendwas. Und dementsprechend ist das schon ein ganz besonderer Reiz im Sport, weil bei anderen Sportarten ist es oft so, wenn der Gegner schlecht spielt oder Scheiße baut, dann kann man als schlechterer Gegner trotzdem profitieren und das funktioniert im Darts eben nicht. Ja, und beim Darts, also mentale Stärke, man muss auf Augenhöhe sein und Hand-Augen-Koordination sollte natürlich auch vorhanden sein.
Ja, und die kann man dann auch neben des Spielen oder neben des Üben halt nochmal separat trainieren, also wie jetzt, keine Ahnung, Fußballer, die im Kraftraum Beine trainieren, damit sie einen stärkeren Schuss haben. Gibt es da halt dann auch so Übungen oder Rituale, wo du halt dann deine Hand-Augen-Koordination verbessern kannst? Jetzt Dr. Kawashima Gehirnjogging oder irgendwas? Gibt es irgendwas dafür?
Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Ansätze heute. Also vor 10, 15 Jahren war das alles noch ein bisschen einfacher gestrickt. Da hat man sich ans Practice-Board gestellt und hat einfach trainiert. Mhm. Hat vielleicht von dem einen oder anderen noch ein paar Technik-Schlampigkeiten oder so gesagt bekommen und die dann versucht rauszutrainieren. Heutzutage ist das alles schon mal sehr viel professioneller. Also mittlerweile nehmen die Spieler sich regelmäßig Mentalcoaches, um eben an den mentalen Fähigkeiten zu arbeiten. Und als Spieler nimmt man sich selber sehr häufig auf oder guckt sich auch die Spiele nochmal im Nachgang an, um zu sehen, sind da vielleicht kleine technische Fehler drin oder habe ich meinen Rhythmus, bin ich schneller geworden, habe ich langsamer geworfen? Das sind so ganz viele Punkte, die man da ansprechen kann.
Okay, ja, interessant.
Und was aber eben, also jetzt mit meinem bescheidenen Wissen, also was ja jetzt, was man jetzt nicht braucht, weil du das eben meintest, Tim, war jetzt Kraft. Ne? Also es ist ja eher Koordination, wird man das, glaube ich, nennen, dann von der Trainingslehre. Und ja, Kraft ist eigentlich kein Faktor, oder René? Ist doch richtig, ne?
Nee, das ist, also Kraft, also ich sag auch selber immer in meinen Workshops, Kraft ist kein, also Darts ist kein Kraftsport. Man braucht eben die richtige Technik, weil egal wie feste oder wie locker man wirft, man kommt trotzdem überall ans Dartboard an, ohne Probleme. Dementsprechend Krafttraining ist da nicht vonnöten, aber man sollte natürlich körperlich auch fit sein. Also man muss jetzt nicht schlank sein, aber man sollte zumindest Ausdauer haben, denn die Ausdauer entscheidet am Ende auch, wie lange kann ich meine Konzentrationsphase aufrechterhalten? Weil wenn ich körperlich nicht fit bin, dann bin ich auch nicht lange konzentriert.
Okay, ja klar, macht Sinn.
Ja, und bei manchen natürlich, also ich bleibe jetzt noch mal kurz bei dem Klischee von Tim. Und bei manchen fragt man sich natürlich trotzdem, wenn man von außen zuguckt, wo nimmt ihr denn die Ausdauer her? Ne? Weil, was weiß ich, ich droppe jetzt hier mal so Namen, Andrew Gilding oder so, und dann denkt man, Junge.
Ja, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich sage auch immer, um ausdauernd zu sein, muss man nicht körperlich fit aussehen.
Ja, also, richtig.
Ich kann auch jeden Tag 2 Stunden schwimmen gehen und vielleicht auch oder jeden Tag eine halbe Stunde joggen, aber trotzdem kann ich mich dementsprechend auch ernähren, dass ich dann trotzdem vielleicht 150 Kilo oder weniger halte, aber eben dann mich lange konzentrieren kann und ausdauernd bin. Also ich habe damals, wer mich vielleicht mal auf einem Foto gesehen hat oder mich mal googeln möchte, ich habe tatsächlich 150 Kilo gewogen, habe mich aber trotzdem körperlich fit gefühlt. Also ich habe Ausdauer gehabt. Ich habe kein Problem damit, irgendwie ins vierte Stockwerk hochzukommen oder so. Das war für mich kein Problem.
Ja, ist schon sehr spannend. Was, vielleicht kannst du mal, also es gibt ja jetzt eben viele Hobbyspieler, sage ich mal, ja, die dann aber auch schon eben auch mal zu den Fallen werfen, auch da bei unseren Hörern. Und das Wichtigste ist ja schon, das hast du jetzt gerade ja auch nochmal gesagt, eben diese Konzentration, die zu halten und die überhaupt zu finden und dass viele eben Mentalcoaches finden. Hast du denn für unsere Hörerinnen so ein paar Tipps oder so ein paar Tricks oder so ein paar Trainingsideen, wie man eben nicht am Wurfstil, das ist ja das eine, das würde ich die Technik nennen, sondern ja, wie man diese Konzentration, also wie man diese mentale Stärke aufbaut. Also eine Sache hast du ja gesagt, dass es eben dieses Selbstbewusstsein ist. Immer, was weiß ich, auf die Thymusdrüse klopfen und Gorilla oder was hättest du für erste Tipps, wenn jemand fragt, wie kann ich meine Konzentration aufrechterhalten?
Oder wie kann ich mein Dartspiel verbessern, vielleicht auch gut
gesagt. Ja, also, gerne.
Fakt ist auf jeden Fall, man muss sehr, sehr, sehr viel am Practice Board stehen. Und darüber holt man sich das Selbstvertrauen. Darüber holt man sich dann letztendlich auch die nötige Technik. Und wenn man nervös wird in manchen Situationen oder schwitzige Finger bekommt, dann lieber nochmal einen Schritt zurückgehen, nicht hektisch wirken. Vielleicht auch mal Atemübungen. Also bei Dartsportern ist es ganz oft so, dass wir viele Sachen mit Atemübungen regeln. Einfach um das Herz ein bisschen ruhig zu fahren und ein bisschen lockerer zu werden, sind das so ein paar Möglichkeiten. Mentale Möglichkeiten, in seiner Zone zu bleiben oder eben auch konzentriert zu bleiben, gibt es natürlich dann auch, indem man sich einen Mentaltrainer holt. Also es gibt so Ankerpunkte. Van Gerven beispielsweise, wie jemand, der ihn kennt und schon mal spielen gesehen hat, der zieht sich in ganz engen Situationen oder in wichtigen Situationen, kniet er sich hin und zieht sich nochmal die Socken hoch. Ja? Also das ist so sein Ankerpunkt. Lenzo Suljovic geht nochmal zum Tisch, trinkt einen Schluck Wasser und drückt da auf ein Foto rum oder auf einen Talisman, den er vielleicht von seiner Familie mitbekommen hat. Also da gibt es so ganz viele Reset-Knöpfe, die man drücken kann oder eben so Ankerpunkte, die man sich gesetzt hat in Verbindung mit dem Mentaltrainer.
Das ist super spannend und das finde ich ist auch etwas, das ja, fällt mir ja auch schon seit, sage ich schon immer eigentlich, ja, dass, wenn man eben das beim Dart sieht, ja, weil da natürlich eben diese ganze Technik und alles, ja, die ist ja dann relativ beschränkt auf den Wurf und du gehst die 3 Meter nach vorne und gehst wieder nach hinten und so. Und dann ist halt eben ganz stark so der Fokus auf diesem Mentalen und dann baut man das so eben verstärkt mit ein. Und das, was du jetzt aber gerade beschrieben hast, sind ja schon so klassische Konditionierungsmöglichkeiten, die ich auch so aus meinem Beruf kenne. Und ich mich eben so oft frage, warum man das nicht dann wiederum auf andere Sportarten überträgt, wo das dann aber vermeintlich jetzt nicht so im Fokus steht, aber von mir aus auch beim Fußball. Das heißt also, wenn man das eben mehr einbauen würde, ja, hier 0-1 und dann hätte aber die ganze Mannschaft oder jeder für sich einen Anker, um sein Mindset wieder auszurichten, dass das jetzt nur, jetzt sage ich es mal ganz positiv, ja, aber von meinem eigenen Trainer, dass man sagt, das ist das Beste, was jetzt passieren kann, jetzt werde ich noch stärker und drehe das sofort wieder um. Und das fehlt mir beim Fußball sehr. Wie ist denn das bei dir? Also wenn du das von außen beobachtest oder wie wenn du eben gesagt hast, da mit dem Schneider auch schon mal ein bisschen näher dran warst, hast du da auch den Eindruck, dass man das verstärkter einbauen könnte?
Ich glaube tatsächlich, dass Mentaltrainer schon sehr gut unterwegs sind im Fußball. Wenn man, also da müsstet ihr euch vielleicht euch mal einen Mentaltrainer zu einladen, der ein bisschen was davon versteht, weil ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe selber schon mit den mentalen Sachen, die ich mache, wenn ich das beim Fußball beobachte, wie die Jungs sich bewegen oder was sie dann auch vielleicht für Mimiken an den Tag legen, da ist schon viel Mentalarbeit oder Ankerpunkte sind da schon bei. Also ich sag mal, wie Ronaldo zum Freistoß anläuft oder nochmal durch. Ja, das sind schon alles so kleine Ankerpunkte, wenn der, also wir, man muss ja so einen Ankerpunkt auch aufbauen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Freistoß schieße und ich habe ein Tor geschossen, dann habe ich vorher was gemacht. Und diese Wiederholung mache ich vorher, wenn es erfolgreich war. Also bei mir ist es so zum Beispiel, es gibt so einen Ankerpunkt beim Darts, wenn man jetzt eine Triple 20 wirft. Dann drücke ich meinen großen Zeh in den Fußboden rein. Ja? Und dann verknüpfe ich dieses Gefühl mit der Triple 20. Und das dauert natürlich, das muss man aufbauen. Und dann irgendwann, wenn ich die Triple 20 brauche und mich jetzt gerade aber nicht dazu in der Lage fühle, dann drücke ich meinen dicken Onkel in den Fußboden und mein Gehirn verknüpft damit vielleicht dann, oder im besten Fall die Bewegung, der Ablauf, jetzt kommt die Triple 20. Ja, das sind so mentale Aspekte, so trainiert man das. Und ich denke, dass die Fußballer da auch schon sehr weit sind.
Toll. Ja, ich sitze hier, wie gesagt, weil du gerade meintest, da sollte man mal jemanden fragen. Ja, ich mache das auch, aber vielleicht eher in einer Persönlichkeitsentwicklung und in einer therapeutischen Begleitung arbeite ich auch sehr viel damit. Deswegen ist mir das schon auch alles sehr bekannt. Und ja, aber wie gesagt, ich höre dich, ich verstehe auch, was du meinst. Ich habe trotzdem, so von meiner Warte habe ich immer den Eindruck, dass man da, ach, keine Ahnung, was die so alles machen, dass man das einfach noch ein bisschen verstärkter einbauen konnte. Ne? Wenn ich das so höre, Teampsychologe, ja, das ist dann so der, mir reicht das nicht. Und ja, du hast ja jetzt, finde ich, auch ein super schönes Beispiel genannt. Das heißt also, um wieder auf dich zu kommen, du bist gleichzeitig ja auch Coach für andere oder gibst denen Tipps, ne? Und hast aber selber auch dann noch einen Mentaltrainer an deiner Seite?
Nee, tatsächlich habe ich keinen Mentaltrainer, weil ich habe das versucht. Ich habe mit einem Mentaltrainer gearbeitet lange Zeit, also ja, so gut anderthalb Jahre. Aber habe für mich schon den einen oder anderen Trick habe ich mir mitgenommen. Aber jetzt so eine dauerhafte Arbeit finde ich oder sehe ich momentan bei mir jetzt nicht, dass ich das für richtungsweisend finden kann. Also, dass ich jetzt auf einmal deutlich besser spiele. Ich habe mir ein paar mentale Tricks mitgenommen, aber jetzt täglich mit dem Mentaltrainer arbeiten, das mache ich nicht.
Was sind denn deine persönlichen Ziele? Also, ich sage es jetzt mal so aus meiner Beobachtung, es gibt noch absolute Superstars, die sind sogar noch Anfang 50, würde man mal so sagen, ja, oder von mir aus Mitte 50, aber ungefähr wird man so sagen, wie bei einem Fußball, wenn man sagt, also Mitte 30, dann ist aber eigentlich spätestens Schluss. Ungefähr würde ich jetzt mal behaupten, bei so einem Dartspieler, sagen wir mal bis Mitte 50. So, jetzt hast du theoretisch also noch 20 Jahre vorher, René. Was sind deine persönlichen Ziele?
Ja, mit den 20 Jahren kann ich dir sagen, wird das nichts, weil ja. Ich mache das schon sehr lange. Also die Leute, die vielleicht auch erst sehr spät zu dem Sport kommen, ich sage jetzt mal mit 25 oder 30, die haben sicherlich noch die 20 Jahre vor sich. Aber ich habe die 20 Jahre schon fast hinter mir. Das heißt also auch mein Trainingseifer und auch meine Trainingsmotivation lässt allmählich nach. Und ich merke dann auch, selbst wenn ich dann mal sehr fleißig am Practice Board stehe, dass der Effekt dahinter eher gering ist. Zumindest aktuell noch. Es kann sich natürlich jederzeit ändern. Ich glaube, beim Dartsport ist es ganz, ganz, ganz wichtig, man hat irgendwann diesen Knalleffekt. Und danach kann sich so ein Knoten lösen und dann kann man plötzlich ganz andere Spiele auch abrufen, wenn es wichtig ist. Weil was ich spielen kann, das wissen einige und davon habe ich mich selbst auch überzeugen können. Aber wie oft man das dann letztendlich abruft, das ist das Entscheidende. Und meine Ziele so für mich sind einfach mittlerweile, ich möchte gute Darts spielen, ja, aber ich sehe das nicht mehr so verbissen, wie ich das vielleicht vor 10 Jahren noch gesehen habe. Mein großes Ziel ist es, nochmal zurück zur WM zu kommen, mich da nochmal zu präsentieren. Nächstes Jahr wäre quasi das 10-jährige Jubiläum, weil ich habe bei der WM 2016 mitgespielt, die hat aber ja 2015 im Dezember stattgefunden, so wie das jetzt auch mit der WM 2025 ist. Und das wäre dann quasi nächstes Jahr. Und das wäre ein schönes Ding, wenn ich mich da nochmal für qualifizieren würde. Ich werde trotzdem auch jetzt im Januar die Q-School mitspielen, wo es um die sogenannte Profitour geht. Da kann man eine Karte sich erspielen, um dort dann spielberechtigt zu sein. Das ist natürlich auch ein großes Ziel von mir, um dann vielleicht mal 2 Jahre am Stück zu zeigen, was ich so drauf habe, ob ich die Karte auch halten könnte oder eben nicht. Mhm. Aber ansonsten möchte ich gesund bleiben und habe mittlerweile auch sehr viel mit meinem Business zu tun, sodass ich trotzdem noch dem Darten treu bleibe, aber dann vielleicht in anderer Funktion.
Du spielst ja momentan, ich sag das jetzt mal salopp, so könnte man sagen, in der zweiten Liga, ne? Ist das okay so, wenn ich die PDC Challenge Tour als solche bezeichne, oder?
Da ja, bist, definitiv, da, das ist auch das Ziel der PDC tatsächlich.
Ne, und da bist du ja sehr aktiv und hast dieses Jahr hast du da ein Turnier von gewonnen, ne? Ist richtig, oder?
Das ist richtig, ja.
Und was würdest du sagen? Also klar, natürlich bei der WM gegen Van Gerven zu spielen, geil. Aber so rein sportlich, war das dein größter Erfolg? Abgesehen jetzt von denen, ich lasse jetzt mal das E-Dart weg, ne? Also nur im Stil-Dart meine ich jetzt.
Nee, also das würde ich auch sagen, wenn man so die letzten Jahre sich anschaut und wenn man dann auch den WM-Erfolg dazu nimmt, dann war trotzdem dieser Challenge-Tour-Erfolg, dass ich das Turnier gewonnen habe, für mich größer einzuordnen wie die Teilnahme bei der WM. Wenn man dann sich natürlich das Spiel gegen Van Gerven anguckt, war das schon eine große Nummer. Aber trotzdem, dieser Challenge-Tour-Sieg bedeutet mir persönlich sehr viel und zeigt mir natürlich auch nach all den Jahren, dass ich das immer noch drauf habe oder vielleicht sogar noch viel mehr drauf habe, dass sich vielleicht bei mir auch einfach dieser Knoten mal lösen muss. Mhm.
Ja, kam gerade so ein bisschen rüber, finde ich, dass du selber so, ja, von deinem Alter her, dass du gemerkt hast, ja, wenn ich im Practice-Board stehe, ist es halt auch nicht mehr so oder ist ein bisschen schwerer. Und gleichzeitig hast du ja eben gesagt, das Allerwichtigste ist dieses Selbstbewusstsein, ne? Oder eben die so meine eigene Einstellung zu der Sache. Und das stelle ich mir, ja, das stelle ich mir ein bisschen schwierig vor. Also wenn du einerseits weißt, darauf kommt es an und gleichzeitig in dir selber wahrnimmst, körperlich oder vielleicht auch vor allen Dingen eher psychisch, dass du merkst, na, aber so ganz diese 100%, die ich vor 10 Jahren habe, die habe ich nicht mehr, oder?
Ja, das ist genau die Schwierigkeit gerade und ich stehe auch selber in letzter Zeit sehr häufig am Practice-Board, also ich trainiere wirklich sehr viel in den letzten Wochen, um eben auch nochmal für mich selber herauszufinden, also ich bin schon motiviert und ich habe den Ehrgeiz und ich habe auch den Biss zu arbeiten und mich ans Board zu stellen, aber ich habe eben mittlerweile auch wirklich sehr viele andere Jobs, die sehr gut funktionieren. Und mein größtes Ziel vor 10, 15 Jahren, als mich einer gefragt hätte, war ja, okay, ich will mit meinem Hobby Geld verdienen, ja. Und ob ich das dann mit Darts spielen tue oder vielleicht auch mit Darts verkaufen, weil meine Eltern sind seitdem ich geboren bin selbstständig im Verkauf. Und da habe ich quasi die zwei besten Sachen, die ich vielleicht so für mein Leben kann, habe ich zusammengenommen. Und ich spiele Darts, ich verkaufe Darts. Und ich bin momentan wirklich überglücklich mit der Situation, wie sie ist. Aber ich bin immer noch motiviert, auch nochmal anzugreifen. Also und das mache ich eigentlich auch jedes Jahr. So wie du schon gesagt hast, ich habe die ganze Challenge-Tour gespielt. Ich habe einige Next-Gen-Turniere mitgespielt auch. Ich habe die Super League natürlich wieder mitgespielt. Die möchte ich auch nächstes Jahr wieder mitspielen. Also ich bin schon noch motiviert, aber ich sehe das Ganze alles so ein bisschen aus einer anderen Perspektive gerade. Nicht mehr so verbissen.
Das ist auch an sich ganz gut. Wichtige Frage, die wir noch gar nicht gestellt haben. Woher kommt der Spitzname The Cube?
Der kommt von Mike Langendorf, auch ein ehemaliger Spieler, der sich leider nie für die WM qualifizieren konnte. In dem Jahr, wo ich mich qualifiziert habe, habe ich gegen ihn im Finale gewonnen. Und er hat mal wieder ein Finale verloren für die WM. Und dann hat er auf einem anderen Turnier eine Woche später, hat er quasi gesagt, ja, wir brauchen noch Trikots, weil der ist auch ein Trikotdesigner. Und dann haben wir Trikots für mich designt und dann wie ist denn sein Spitzname. Und dann hatten wir keinen wirklichen Spitznamen. Und er sagt, weißt du was, du siehst aus wie ein Würfel von deiner Körperform, so quadratisch praktisch gut, das machen wir. Und dann haben wir das natürlich aufs Englische übersetzt und haben gesagt, komm, dann machen wir so Cube draus, das hört sich gut an, das passt zu mir. Und dann haben wir das durchgezogen.
Verrückt. Und eben, als ich es mich selber gefragt habe, dachte ich, die werden doch wohl nicht. Ja, also ich kam intuitiv tatsächlich, hatte ich auch jetzt fast gedacht. Na gut, aber das war noch zu der Zeit, als du, wie du eben gesagt hast, auch ein bisschen schwerer noch warst, ne, dann, oder?
Ja, definitiv. Ja. Aber auch zu der Zeit war ich selbstbewusst und mich hat meine Körperform eigentlich gar nicht so sehr gestört. Dementsprechend konnte ich mit dem Thema locker umgehen und mich da gleich mit dem Spitznamen rühmen. Kein Problem.
Ist ja auch super. So, jetzt würde ich sagen, wollen wir auf jeden Fall einmal noch jetzt über die WM sprechen. Vielleicht können wir Tim ja nochmal mit ins Boot holen. Also am Sonntag geht's los. 96 Teilnehmer, das geht 3 Wochen und ich liebe das so, weil ja, dann ist ja eben diese ganzen Feiertage, Weihnachten, Silvester, außer die berühmte Vier-Schanzentournee, gibt's halt einfach nichts, was du im Fernsehen so richtig glotzen kannst. Ja, heutzutage ein bisschen NFL. Und ja, und Darts trägt einen dadurch diesen Winterübergang. Ja, jeden Tag auf The Zone, auf Sport 1, könnt ihr das gucken. Und René, was erwartest du?
Ja, ich erwarte eine sehr wilde WM. Ich bin ja für The Zone dann am Start, direkt die ersten 3 Tage. Wir machen das den Eröffnungstag. Das allererste Mal auch aus dem großen Studio, wo sonst auch nur Fußballübertragungen rauslaufen. Dementsprechend hat der Dartsport da auch nochmal einen größeren Stellenwert bei The Zone bekommen. Und ich glaube auch, dass es sportlich ein ganz wildes Turnier werden kann. Wir haben dieses Jahr so viele Außenseiter-Siege wie noch nie gesehen. Das Feld rückt immer enger zusammen. Also es ist früher war, hatte man so 3-4 Spieler immer auf dem Schirm. Und heute kann auch mal so ein Top 50, Top 60 Spieler eben die Nummer 1 schlagen. Und wir haben natürlich ein paar Favoriten am Start, aber dieses Jahr könnte es wirklich ein ganz heißes Turnier werden mit einem fetten Überraschungssieger.
Ja, das denke ich auch. Wie kannst du jetzt, René, den Tim motivieren, dass er sich mal mal auf Sport 1 geht und sich mal eine Session anguckt? Wie kriegst du das jetzt also, hin, René?
Da muss Tim auf jeden Fall auf The Zone schauen und dann werde ich diesen...
Ja, ich glaube, das hat er nicht, deswegen habe ich es gerade...
Dann werde ich was abonnieren und dann werde ich diesen Knappencast und natürlich meine Schalker Freunde grüßen und mich mal heute als
Schalker und ja, okay, dafür lohnt sich dann das Abo. Hast mich überzeugt.
Das ist super, ja. Ich bin schon bei The Zone dann dabei. Vor allen Dingen, wenn man mal was verpasst, ne? Also das liebe ich sehr an The Zone. Keine Ahnung, kleiner Off-Topic hier. Können wir ja allgemein mal über den Medienkonsum in Deutschland kurz reden. Also, das ist so einfach, ja, für ein medienproduzierendes Unternehmen, das Sport produziert, dass wenn die dieses, ja, früher hätte man gesagt, dieses Band haben, aber heute halt diesen Pfeil haben, wo die, ja, eben das Fußballspiel oder das Basketballspiel oder eben die Dartsession, dass sie die da drauf haben und dann bitte so reinstellen, dass ich mir die Real Life angucken kann, ja. Und das finde ich so vorteilhaft. Da kann man auch die ganzen Pausen überspringen, wenn man Bock hat. Und dass das bei Sky nicht geht, also das macht mich bis heute wahnsinnig. Das macht sich mich so wahnsinnig bei Sky.
Manchmal, man geht einkaufen und kommt irgendwie 15 Minuten zu spät. Ja. Dann guckt man sich das einfach von vorne an, überbrückt die Pause. Es ist überhaupt gar kein Thema. Ne? Und zum DAZN-Abo, mein lieber Tim, es gibt ja, wenn man nur Darts schauen möchte,
das ist ja genau das Richtige für ihn.
Ja, also nur Darts ist, glaube ich, 7,99 oder so. Aber wenn man natürlich die Bundesliga und sich alles reinziehen will, dann wird es sehr teuer bei dieser. Und das muss man auch dazu sagen.
Mittlerweile, ja. Die haben auf jeden Fall mit ihren Drogendealer-Methoden angefangen, mit 5 Euro oder 10 Euro damals.
Da kennst du dich wohl aus.
Ja, probier mal.
Gute Experten sind richtig teuer in der Gage und deswegen muss natürlich auch der Preis des
Schachmatt. Ja. Seitdem du da bist, also ist es angestiegen. Ja, okay, natürlich, danke dafür. Natürlich. Ja, sehr gut.
Ja, also das finde ich gut, das darfst du gerne machen. Ich bin da auf jeden Fall dabei, René, mit dem Gruß an die Knappencast-Community. Aber ich hatte natürlich auch gedacht, nochmal, kannst du ja vielleicht nochmal versuchen, jetzt so von der... Wie soll ich sagen? Vom Style, vom Spannung, also was erwartet den guten Tim? Er hat ja anscheinend den Dartsport noch nicht richtig verstanden. Ich sag jetzt erstmal nur kurz von meiner Seite, weil ich natürlich auch manchmal mich immer wieder oute, dass das so nach Fußball das ist, was ich am zweitmeisten gucke. Und dann, ja, wie, was denn und so. Und dann sage ich immer, Leute, passt auf. Ich mag Zahlen. Ich mag gern rechnen. Das ist das Erste. Und jetzt kommt auch das Zweite, ich mag Psychologie, ich mag Menschen, ich mag das Analysieren. Und ich liebe das so, wenn Der eine macht nur 180 und dann gucke ich dem nächsten, der kommt ins Gesicht und merke, wie die in die 5 wirft, den Pfeil. Oh, wie das immer so hin und her wirkt. Und das ist einfach so viel Psychologie und so viel alles ohne Worte, nur mit Körpersprache. Oh, also mich packt das einfach komplett. So, das war jetzt mal meine. Damit habe ich Tim jetzt nicht abgeholt. Und René, ergänzt jetzt noch ein bisschen, dass wir den Tim mal abholen damit.
Ja, also ich finde einfach dieses Krasse von... Ich habe einen sehr ruhigen Dartspieler, der sich aufs Dartspielen konzentriert, zu dieser Entertainment-Person, wie es dann auch ein Van Gerwen sein kann. Es sind einfach 5.000 bis 10.000 grölende Fans im Hintergrund, die einen richtigen Gaudi haben, die Spaß haben. Und wie du schon sagst, dieser psychologische Aspekt ist da wirklich sehr, sehr hoch. Sehr viel Körpersprache. Jeder Dart kann das Spiel in eine komplett andere Richtung lenken. Also das ist ja dieses Kurzatmige, wo man ein Dart irgendwie auf dem Doppel hat und das verfehlt und sich plötzlich das ganze Spiel in die andere Richtung dreht. Also das ist das Interessante, glaube ich, beim Darts. Ich würde jetzt sagen, beim Fußball kann man sich sicher sein, wenn man 4-0 führt, dass man das Spiel auch gewinnt. Das konnten die Freunde aus Dortmund mal eine Zeit lang nicht. Aber beim Dart ist es eben genauso, wenn man 8-0 führt, dann heißt das nicht, dass man das Spiel dann auch am Ende noch gewinnt. Und das macht es, glaube ich, so außergewöhnlich.
Ja, okay, ihr habt mich überzeugt. Ich werde auf jeden Fall ein Spiel gucken. Und was natürlich auch noch für mich jetzt persönlich ganz cool ist, ich gehe halt unbefangen da rein, ne? Wann hat man das nochmal im hohen Alter, irgendwas Neues auszuprobieren?
Na, das ist doch wirklich, ich lach so wegen dem hohen Alter.
Ja, aber ja, ich bitte dich, weißt ja, du so, wenn du jetzt halt irgendwie eine neue Sportart oder irgendwas guckst halt und das konsumierst und dann, ja, kann man sich jetzt jemand aussuchen. Ist jetzt halt blöd, dass man das dann nicht gegeben bekommt, aber von euch, also für wen soll ich sein zum Beispiel? Habt ihr da irgendeinen Trick, wo ich zumindest von als Fußball-Schalker geplagter Mensch, der nicht so viel feiern konnte, dann vielleicht den WM-Teilnehmer halt dann irgendwie bejubeln darf.
Aber also ich würde dir raten, wirklich mal die ersten paar Sessions anzugucken, wo die Topstars am Start sind. Und dann machst du dir einfach dein eigenes Bild. Und ich glaube, da gibt es so ein, zwei Kandidaten, die, glaube ich, auch sehr, sehr gut zu Schalke passen, wenn man von der Körpersprache sich das Ganze anschaut.
Ja, pass auf. Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, aber ich kann es ja trotzdem... René, wenn... Also wie stelle ich die Frage richtig? Wenn Dartspieler ein Fußballverein wären, so sage ich jetzt mal, wer von den aktuellen Dartspielern wäre dann der FC Schalke 04?
Also ich würde Schalke immer, also aktuell wäre das vielleicht schlecht, aber Schalke 04, was uns ausmacht als Verein, war ja immer Arbeiter gehen und eben auch Euphorie und viel Action und Kämpfen und Siegen. Und das sind dann vielleicht die größten Attribute, die, wenn ich an Schalke denke, mir sofort einfallen. Und dann ist es vielleicht auch ein Gervin Price, den Schalke gut verkörpern würde. Oder eben auch ein Luke Humphries, der schon sehr, sehr lange dabei ist, aber jetzt aktuell überragend gut spielt, aber auch lange dafür trainieren musste, lange dafür arbeiten musste, kämpfen musste und auch immer sehr emotional bei der Sache ist. Also das sind so die beiden, wo ich sagen würde, das wären vielleicht Schalke.
Ja, und als letzten Punkt noch für Tim, ne, da ist natürlich auch immer viel Show dabei. Am Anfang fand ich das auch erstmal ein bisschen befremdlich. Aber mittlerweile mag ich das auch, ne? Jeder Dartspieler kommt jetzt mit einem Walk-on, also mit einer eigenen Musik, die er so hat, auf die Bühne, und da bei der WM, die flippen halt alle auch völlig aus und singen mit und so. Und das macht auch schon ein bisschen Spaß und Show. Und dann hast du natürlich im Publikum, ich weiß nicht, hast du das vielleicht mal mitgekriegt, Steffen Freund, auch ein ehemaliger Schalker, der ist ja auch so ein großer Darts-Fan. Und da gab es dann auch schon mal manchmal bei so Fußballübertragungen, hat er sich da auch geoutet, und die verkleiden sich ja dann immer, die Leute. Ne? Das heißt, das ist ja wie Karneval in dem Publikum, wenn du da reinguckst. Da sitzt ja nicht einfach nur wie im Fußball, die haben irgendwie einen blau-weißen Schal an, sondern die sind halt irgendwie verkleidet und sind in der Regel auch alle ziemlich, ziemlich dicht. Ja. Und und wie gesagt, für viele ist das natürlich so Kirmes und viele stößt das auch ab. Ne, oder haben da auf jeden Fall Vorbehalte. Aber ich habe mich ja mittlerweile auch so ein bisschen reingegroovt, und ja, manche haben halt auch einfach echt coole Songs. Ne? Und dann habe ich dann schon natürlich auch.
Das ist eine große Party, die da stattfindet. Das Schöne ist, da sind 3.000 bis 5.000 oder eben auch 10.000 Menschen in der Halle, die feiern aber den Dartsport. Und natürlich gibt es da Leute, die sind vielleicht Van Gerwen-Fan oder eben auch Peter Wright-Fan oder eben jemand anders auch. Aber am Ende feiern die und liegen sich alle zusammen in den Armen und feiern halt den Dartsport. Also da gibt es natürlich auch in Deutschland mal Buhrufe, wenn ein Ausländer gegen den Deutschen irgendwie Checkdarts in der Hand hat und das Spiel beenden könnte. Völlig normal, aber im Großen und Ganzen sind wir da ein geiler Haufen, der eben den Sport feiert.
Und was ich auch sehr schön finde, Tim, noch ein, finde ich, ein Goodie. Also normalerweise ist das häufig jetzt nicht so, aber rein regeltechnisch können Frauen und Männer auch zusammen gegeneinander spielen. Und gut, bei so einer Männer-WM, also in Anführungszeichen jetzt dieser Darts-WM, sind in der Regel 2 bis 3 Frauen auch immer am Start. Ist diesmal auch wieder so. Und ja, das finde ich auch toll. Also in welchem Sport kannst du das denn? Ne? Weil da hast du einfach nicht die körperlichen Voraussetzungen, was ja auch immer dann okay ist oder so. Ja, aber beim Darts ist das möglich und the Queen of the Palace ist wieder dabei. Und natürlich so die, wie heißt sie denn gleich, René, hier von Leuven oder wie heißt sie denn? Noelin.
Ja, von Leuven, das ist korrekt, ja.
Ja, und die ist halt so ein bisschen ganz trashy, weil sie, mir fällt schon der falsche Begriff ein, also sie ist, wie nennt man das denn, Transgender oder so, ja?
Transgender, ja, sie hat sich operieren lassen. Also es war ein Er und fühlte sich als Frau und es gab auch wohl eine Operation und jetzt heißt sie Van Leuven, ist eine Dame und spielt da bei der WM mit.
Ist auch bei der Darts-WM. So, jetzt abschließend zum Thema Darts. René, jetzt musst du, ich würde mal sagen, hier habt ihr das dann zuerst gehört, sag deinen WM, deinen Weltmeistertipp und vielleicht so einen zweiten noch so den Außenseiter, den du vielleicht als zweites noch sagst, der kommt ganz weit oder hätte vielleicht auch eine Chance.
Also ich würde mir wünschen, dass Gary Anderson die WM gewinnt, kurz vor seiner Rente vielleicht noch. Er ist dieses Jahr extrem gut drauf, hat von den Averages her das beste Jahr, also war der beste Profi. Und als Außenseiter-Tipp könnte ich mir sehr gerne einen Deutschen vorstellen. Das würde den Hype hier in Deutschland nochmal auf einen anderen Level bringen, weil Deutschland ist eben ein Sportgewinnerland. Ja? Also ich kann mich erinnern, als Boris Becker gewonnen hat, da war ja hier eine volle Euphorie, oder habe ich mir sagen lassen. Und so ist es.
Schumi, Fiumi.
Immer auch mit Schumacher, genau, Formel 1. Auf einmal wollten alle Formel 1 schauen. Und ich glaube, beim Darts, wir sind schon sehr gut unterwegs, was auch die Reichweite angeht. Aber wenn wir jetzt einen deutschen Weltmeister haben, dann wird das nochmal eine ganz andere Nummer.
Gut, ich sag mal Nico Springer, sage ich jetzt mal aus dem Bauch. Ich glaube, der hat Bock. Der wird irgendwie ein bisschen überraschen. Das ist so mein, auf den setze ich was. So, jetzt, ja, machen wir es mit dem Darts wieder zu, aber bleiben trotzdem noch bei René, weil wir haben noch so ein paar Standardfragen an alle unsere Gäste und die beziehen sich natürlich auf unseren geliebten Verein. Und die erste Frage lautet, was war dein schönstes oder liebstes Spiel, also Schalke-Spiel, was du erlebt hast? Du musst es, ja, bei dir ist es wahrscheinlich so, noch nicht mal persönlich im Stadion gesehen haben. Kannst du auch am Fernsehen oder von mir aus kannst du davon gehört haben. Also was war dein schönstes Spiel, was du erlebt hast vom S04?
Also für mich drumherum das ganze Wochenende und was das Ganze dann auch zum perfekten Spiel gemacht hat, war damals der Pokalsieg gegen Union Berlin, wo dann anschließend auch die Union-Fans noch in den Schalke-Block gekommen sind und wir quasi zusammen gefeiert haben, weil wir DFB-Pokalsieger waren und sie eben dann dadurch Europa erreicht hatten und UEFA-Cup spielen durften. Das war schon ein tolles Spiel, muss ich sagen.
Toll. 2-0, 2 Böhme-Tore und wenn ich das aber richtig rechne, René, ja, wie nennt man das? Früh reift, du müsstest dann 12 Jahre alt gewesen sein oder 13.
So war's.
Boah, und immer schon mit dabei. Wow. Okay, tja, und jetzt die dunkle Seite. Aber vielleicht hast du es eben auch schon gesagt. Jetzt kommt das schlechteste Spiel, oder Schlimmste, ja, oder was der Mai.
Ja, das war dann wahrscheinlich trotzdem der Sieg gegen Unterhachingen.
Ja, hätte ich jetzt auch sagen. Vermutet. Aber du bist ja wirklich auch bei allem live dabei gewesen. Warst du dann auch gegen Leverkusen beim Pokalsieg im Stadion und 2011 auch nochmal?
Im letzten Berlin-Finals von Schalke war ich immer dabei.
Tja.
Nur in Berlin, Duisburg, Bayern, immer am Start.
Ja, und wir sind der Fan-Podcast-Thema und sind nirgendwo dabei.
Ja. Finde den Fehler, ja.
Ja, aber wir reden drüber, immerhin.
Ja. Immerhin, ja,
genau. Ja, so, und dann kommt die, dann kommt so die Gimmick-Frage, die lautet nämlich, was ist dein liebstes Schalke-Gimmick, weißt du, also sprich irgendein Trikot, was du hast, oder ein T-Shirt, oder manche hatten schon einen Kugelschreiber, oder ja, eben irgend so ein Fan-Utensil, ja, was weiß ich, was du immer bei dir hast, oder bei dir im Büro steht, oder gibt's da irgendwas, was du nennen könntest?
Boah, das ist schwierig, also meine französische Bulldogge hat so ein Schalke-Halsband, das finde ich ganz cool.
Okay.
Ansonsten muss ich sagen, was mir in Erinnerung geblieben ist, was ich immer am tollsten fand aus meiner Kindheitszeit, war tatsächlich die Schalker Bettwäsche. Also ich dusche extrem gerne in meinem Schalke. Ja doch, jetzt wo du es sagst. Also Schalke Badelagen habe ich auch.
Weil wir es noch nicht gehört haben. Nicht, weil ich mir den René jetzt da drin vorstelle. Obwohl es auch wahrscheinlich interessant sein kann.
Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht dieser Schalke-Fan, der irgendwie die ganze Wohnung voller Schalke-Utensilien vollgeklatscht hat mit Fotos und Schals und hast du nicht gesehen. Also ich habe schon den einen oder anderen Schal. Ich habe früher auch die Trikots gesammelt. Die sind mittlerweile bei mir im Keller gelandet, aber ich habe jetzt nicht meine ganze Wohnung mit Blau-Weiß geschmückt, das muss ich dazu sagen. Dementsprechend begegne ich selber Schalke-Utensilien nur unter der Dusche oder wenn ich den Hund
rausgehe. Ja, und ich wurde ja gerade ganz leicht rot, als du meintest, ja, aus meiner Kindheit die Schalke-Bettwäsche und ich sie eben noch frisch gewaschen wieder den Schrank geräumt habe. ja. Tim, hast du auch mal Schalke-Bettwäsche?
Ja, natürlich.
Okay, aber du bist auch rausgewachsen im Gegensatz zu mir.
Gerade so, ja.
Ja, okay.
Ja, also letzte, ich hab sie leider nicht mehr.
Ja. Letzte Frage, René. Und die geht natürlich auch an jede. Wer war für dich der größte Schalker aller Zeiten? Kann ein Spieler sein, kann ein Funktionär sein, kann jemand auch sein, den du nie gesehen hast, ja, was weiß ich, kann es auch Kuzorra sagen oder so. Ja, was würdest du sagen? Wer ist für dich der größte? Oder kann ein ganz Unbekannter sein, weil er aber dir was bedeutet? Wer wäre das bei dir?
Also für mich persönlich würde ich da schon fast zwei oder drei, aber wenn man jetzt sich auf einen entscheiden müsste, dann würde ich tatsächlich Hüb Stevens sagen, weil der sehr viele Jahre in meinem Leben mit Schalke immer wieder in Verbindung gebracht wurde, sei es als Trainer, als Berater. Also Hüb Stevens ist für mich der Urschalker.
Geil. Tja, Tim, da krieg ich gerade Lust.
Ja.
Aber machen wir nicht.
Zu viel sagen.
Oder doch?
Nee, machen wir nicht.
Okay.
Ja.
Gut. So, Mensch, René, also ja, ich könnte mit dir stundenlang über Darts noch reden, aber ich würde sagen, an der Stelle tun wir mal das Mitfiel-Thema wieder schließen. Es sei denn, Tim, du hast noch eine Frage.
Nee, eine Frage nicht. Also danke auf jeden Fall für die für die Erklärung, auch fürs Bemühen, mich anzuzünden. Ich stelle es mir auf jeden Fall vor, dass du ein super Kommentator bist, weil du hast eine super angenehme Stimme, ja, weißt, wovon
absolut,
du sprichst.
Absolut.
Und das machst du auf jeden Fall richtig geil. Und das ist, glaube ich, so, wenn ich ehrlich bin, der Hauptgrund, warum ich es mal probieren würde, dich da halt einfach mal zu hören und deine Liebe und deine Euphorie halt zum Spiel zu erleben und dann halt dann, dass das vielleicht dann auch ein bisschen mir weckt. Aber ja, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Danke dafür.
Ja, sehr gerne. Also ich finde jetzt, wo du das sagst, wenn man René hört, für mich ist er immer so der Ruhepol, ja, im Kommentar, ne? Weil der Paulke normalerweise, der geht eher dann tendenziell mal aus dem Sattel und so und merkt man auch so beim Pitchen der Stimme, die geht mal hoch, dann wieder runter und so. Und René hat einfach so der Checker so im Hintergrund. Und klar, ist schon auch emotional dabei, merkt man auch, aber ich finde halt so der Ruhepol. Achso, komm, eine letzte Frage habe ich aber noch, die hatte ich mir sogar aufgeschrieben. Ist vielleicht ein bisschen freaky, aber kannst du mal überlegen. Was kann der Fußball vom Darts lernen?
Boah, was kann der Fußball vom Darts lernen?
Sich verkleiden.
Sich verkleiden, ja. Also ich glaube, Stimmung können wir uns beide ein bisschen was abschauen. Wenn ich manchmal so einige Fotos sehe oder auch Berichterstattungen, würde ich mir wünschen, dass die Mediaszene da so ein bisschen besser funktioniert. Da sind wir Schalker, glaube ich, nicht die Einzigen, die sich da beschweren dürfen. Das kann man vom Darts auf jeden Fall lernen. Und wenn man vom Sport ausgeht, es ist Konzentration, der Wille nie aufzugeben, aber das hat man im Fußball auch. Also es ist sehr, sehr schwierig. Aus Fansicht würde ich sagen, dass man nicht jede Fan-Freundschaft beziehungsweise dann auch die Aggressivität gegenüber den Feindesmannschaften vielleicht nicht immer so überspitzt darstellt und nicht immer so übertreibt, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Liebe Richtung dem Sport geht. Also beim Fußball ist es ja wirklich mittlerweile so, man hat die Liebe zu den Vereinen und zu seinem Club, aber mal ein bisschen auch die Liebe des Sports wieder ein bisschen zurückentdecken.
Ja, das ist interessant. Ne? Das ist etwas, was ich auch mal sehr auffällig finde. So kommt das ja jetzt nicht vor, aber klar, manchmal hat man schon ein Heimspiel, ja, also wenn man in Deutschland ein European Tour Event hat und dann ist ein Deutscher, dann ja, werden die natürlich alle angefeuert und in anderen Ländern ebenso. Aber wenn jetzt jemand 180 wirft, also erstmal vom Score her das Größte, dann feiern das immer alle ab, auch wenn das dann eben der jeweilige Gegner ist. Und das finde ich da ein ganz gutes Beispiel für das, was du gesagt hast. Ja. Gut, dann machen wir hier den Deckel drauf. Haben aber noch eine Sache, weil, warte mal, ich suche hier meinen Jingle. Ah, da. Jetzt.
Nächste Station.
Die nächste Schicht. Was kommt da auf uns zu?
Ja, jetzt kommen wir wieder zurück zum Fußball. Und, zum Wochenende. Die Frühmorgenszeit, wie ich sie mal nenne. 13 Uhr. Da spielen wir gegen Fortuna Düsseldorf. Und ihr Lieben, Tim, du warst heute natürlich so ein bisschen im Hintergrund. Jetzt fängst du mal bitte an und bitte deine Einschätzung, Prognose und Aussicht für dieses Spiel.
Ja, ich halte mich kurz.
Ich ahne es schon wieder was.
Du ahnst es natürlich schon, aber es ist natürlich das letzte Heimspiel, daher hat die Mannschaft ja auch ein bisschen was gut zu machen, gerade nach dem letzten desolaten Heimspiel. Und ja, Fortuna hat jetzt zwar 5-0 gewonnen, aber gegen Braunschweig, das haben wir auch geschafft. Also auch 5 Tore gegen die geschossen. Wird ein Gradmesser natürlich mal wieder, aber ich gehe sehr, sehr, sehr stark von einem Sieg aus.
Aber sehr, sehr.
Alles andere wäre eine Riesenenttäuschung. Nein, natürlich nicht. Aber ich gehe wirklich von aus, dass wir so die 3 Punkte zu Hause lassen. Wahrscheinlich wird vieles ähnlich sein, heißt dieselbe Startaufstellung natürlich. Also das kann man ja jetzt wirklich nach den paar Wochen jetzt halt erkennen, dass er kein riesenexperimentierfreudiger Mensch ist.
Ja, das stimmt. Der Wondercase, den meinte sie jetzt, ne?
Der Wondercase, ja, genau. Und von daher, never change a winning system. Von daher, okay, kann man jetzt einmal durchgehen lassen, wenn dieselbe Startelf starten sollte. Und solange die Mannschaft es so zeigt, ich weiß nicht, wer ist Trainer, wie heißt der jetzt nochmal von Fortuna? Tune. Genau, den sollte man dann einfach mal sagen, dass er auch ein bisschen schlecht über Schalke reden soll, damit die Mannschaft angezündet wird dadurch. Und aber ich gehe davon aus, dass wir uns gut aus der Affäre ziehen und dass ein Sieg auf jeden Fall nicht utopisch ist.
René?
Ja, ich bin da ein bisschen gebremster. Also ich wünsche mir natürlich einen Sieg für Schalke, aber ich weiß auch, dass Düsseldorf ein starker Gegner sein wird. In der Arena mit unseren eigenen Fans steht natürlich alles auf Blau-Weiß. Aber ich würde mich mit einem Punkt auch zufrieden geben und bedanke mich wirklich, wenn Schalke da nochmal 3 Punkte holt und vielleicht auch so eine kleine Serie mal starten kann, damit endlich auch diese negative Berichterstattung vielleicht mal ein Ende hat oder eben vielleicht auch mal wir 2 oder 3 Wochen gar nicht Thema in der Presse sind, sondern wir einfach mal in Ruhe arbeiten können und eventuell dann vielleicht auch ein bisschen weiter nach oben schauen können in der Tabelle.
Oh, da hat er jetzt viele Themen aufgemacht. Also das erste ist jetzt, gar kein Thema wird es nie geben, ne, bei Schalke. Aber ich weiß genau, was du meinst. Und ja, ich finde, ihr beiden habt das eigentlich auch richtig gesagt mit Grabmesser. Und ich fühle auch so ein bisschen das Gebremste. Ich sag mal so, also wenn wir wirklich gewinnen würden, dann passiert genau das, was René ja auch gesagt hat, dass da ein bisschen Ruhe eingeht, dass man dann ein bisschen Luft hat und dass man dann einfach mal wieder ein bisschen mehr Freude haben darf und man wieder ein bisschen Lust hat und dann darf man vielleicht auch wirklich mal so ein bisschen nach oben gucken. Ne? Und das Spannende wird ja jetzt wirklich für alle zu sehen sein. Leute, ihr braucht wirklich nur diese Einstellung und Qualität. Also es reicht eigentlich schon, wenn ihr die zu 80% auf den Platz bringt. Weil das Spiel war so gut. Wie gesagt, wenn davon 80% sind, da habt ihr immer noch gute Chancen. Und das ist für mich jetzt die entscheidende Frage. Schafft diese Mannschaft das, das nochmal wieder abzurufen? Ne? Oder schaffen sie es halt nicht und dann sind wir wieder da, wo wir immer waren, im Himmel und dann direkt wieder im Keller. Ne? Und also von daher, ich bin super gespannt, hab super Bock und tja, René, wirst du im Stadion sein, du Dauerkartenbesitzer?
Werde ich im Stadion sein? Das ist eine sehr gute Frage, die ich heute noch nicht beantworten kann.
Ach so.
Also Sonntag geht es für mich auf jeden Fall nach München, weil da ja der erste WM-Tag ist, aber es kann sein, dass ich im Stadion bin.
Ja. Dann bring uns doch mal bitte Glück, wenn du da bist. Okay.
Versuch es.
Ja. Ja, ihr Lieben, ich würde sagen, soweit haben wir jetzt erstmal alles besprochen. Vielleicht an der Stelle der allgemeine Hinweis. Ich habe das nämlich gesehen und irgendwie nochmal so ein bisschen gehört. Es ist ganz wichtig, liebe Leute da draußen, dass ihr diesen Podcast abonniert. Ja, wir stellen fest, dass ihr uns immer mehr und mehr hört, das ist toll. Und wenn ihr uns gerade zuhört und da richtig Bock drauf habt, drückt einfach auf so einen kleinen Knopf, das ist meistens so ein Plus, und abonniert diesen wunderschönen Podcast. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, Tim, heute darfst du das nochmal übernehmen. Was macht man dann?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht.
Ja. So lange her. Ja.
Also, ihr habt natürlich verschiedene Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Der klassische Oldschool-Weg, der am längsten schon vorhanden ist, ist über E-Mail. knappencast@mail.de. Dort könnt ihr den lieben Marco Infos geben zu längst vergessenen Spielen. Kochrezepte könnt ihr ihn schicken oder natürlich auch den einen oder anderen Vorschlag für ein legendäres Spiel.
Gute
wir
Idee.
Wir haben ja viele, viele Kategorien, die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden mittlerweile, die eigentlich ganz cool waren und ja, eine Renaissance verdienen könnten. Allerdings. Sehr gut. Gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über uns fast alle sozialen Medien zu kontaktieren, wie zum Beispiel bei Instagram. Dort findet ihr uns auch unter Knappencast oder unter meinem Klarnamen, Tim Skoko. Dasselbe gilt natürlich für Facebook, weiter ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Im Zuge dessen, wenn es irgendein Fangirl, Fanboy da draußen gibt, die Bock hat, oder er Bock hat, uns ein bisschen dazu zu supporten, in welcher Form auch immer, das kann man dann gerne mal so besprechen, gerne melden. Wir brauchen da auf jeden Fall Hilfe.
Du brauchst einen Facebook-Manager.
Ja, wie auch immer halt.
Ne? Ich wollte nur versuchen, einen Begriff zu finden. Facebook-Manager.
Social Media, helfende Hand, wie auch immer halt. Okay. Ne? Also es gibt auf jeden Fall einige Punkte, wo man noch ein bisschen Support brauchen könnte. Bei YouTube findet ihr uns dort, wird auch ironischerweise am meisten kommentiert von allen Social-Media-Plattformen. Das finde ich super cool und vielen, vielen Dank dafür. Und ja, vielleicht dann auch noch nächstes Jahr TikTok und was immer. Keine Ahnung, was noch alles so kommen wird. Wie gesagt, wir brauchen eure Hilfe auf jeden Fall.
Was du alles vorhast, ey.
Ja. Ja, deswegen, ne? Immer vom großen Wurf träumen. Mhm. Ne? Und nicht kleine Brötchen backen. Mhm.
Ja, René, du bist ziemlich aktiv natürlich Social Media. Wie viele Stunden verbringst du da täglich mit, um deine Crew zu füttern?
Ja, das. Ich bin ziemlich viel auf Instagram unterwegs, um auch die Konkurrenz so ein bisschen auszuspähen oder eben auch neue Trends zu entdecken. Aber selber Arbeit mit Postings und so, da bin ich eigentlich relativ ruhig geworden. Da war ich mal deutlich aktiver. Ich habe mittlerweile einen Freund, ein sehr, sehr guter Freund, der meine Social-Media-Aktivitäten für meinen Shop quasi leitet und dort kreativ ist, der da richtig Spaß dran hat und das Ganze so ein bisschen aufblühen lässt. Das mache ich alles nicht mehr selber. Und ja, bei mir auf dem privaten Account bei The Cube, dann da trägt mich dann auch natürlich manchmal so ein bisschen DAZN die Werbung, aber bin da eher ruhig unterwegs, reposte viel, aber mache jetzt keinen eigenen Content oder so.
Toll. Ja, apropos Kommentare, Tim, jetzt muss ich auch mal kurz gucken von der letzten Show. Glück auf, die geilste Show der Welt vom geilsten Club der Welt. Das nehmen wir doch.
Ne? Das nehmen wir gerne mit, vielen Dank.
Ja, finde ich auch. Schön. Gut. Okay, ihr Lieben. hier in meinem YouTube-Verlauf. Also, ne, wenn ich hier YouTube aufmache, was kommt hier? Einmal der Legenden-Talk. Ja, ah, die wissen, dass ich das gerne gucke. Und als nächstes kommt Joe to Ali Pally. Da kommen schon die Darts-Videos, werden mir ja angezeigt. Ja, da weiß wieder mal das verrückte Internet, was ich so gerne gucke. Ne? Schön. So, dann machen wir einen Deckel drauf. Ich fange mal an. René, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Ausführungen, für dein Schalke-Herz. Ne? Das ist das, was hier alle Gäste auszeichnet und wir immer wieder ja, berührt, erstaunt, glücklich sind, dass das eben auch so gut passt, ja, dass dieses Schalke-Herz auch wirklich ein Herz ist und Herzlichkeit hat und einfach eine positive, tolle Energie hat. Und ja, war mir ein großes Vergnügen. Von meiner Seite vielen Dank an euch da draußen, ihr Knappencast-Freaks. Ja, also mehr sage ich nicht. Schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein und abonniert den Kanal. Und vielleicht hat Herr René ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er ja schon was vorhergesagt, ne? Und ja, mehr sage ich jetzt nicht. Und viel Erfolg an uns alle am Samstag um 13 Uhr. Tim, übernehmen bitte.
Ja, ja, ich schließe mich natürlich in die Lobhudelei ein. Sensationell, irgendwann vor ein paar Wochen sagte Marco mir halt, er hat jemand akquiriert, einen Dartspieler. Ich so, okay. Und was hat der mit uns zu tun? Ja, der ist Schalker, der ist super. Ich so, ja, okay, cool. Ja, und dann spätestens, als wir dann den Kontakt hergestellt haben, wir halt auch nochmal ein bisschen geschrieben haben, etc. und ich mich ein bisschen mit dir auseinandergesetzt habe, wusste ich, okay, wird geil, wird interessant. Auch wie gesagt, wenn Darts, wie man jetzt unschwer zu hören konnte, nicht mein Metier ist, aber ja, erneut danke dafür, fürs Näherbringen. Bin jetzt, ja, nee, gehypt ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber eine Vorfreude ist auf jeden Fall da für nächste Woche. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen und Marco wird mich dann hier on air wahrscheinlich dann eh auflaufen lassen. Also daher muss ich zumindest das ein oder andere Spiel oder zumindest mal schauen, wer irgendwie ja, teilnimmt oder weiterkommt oder was besonders passiert ist. Ja, danke dafür. Ich hoffe, das wird nicht ein großes Laster. Neues, ich habe schon genug. Aber ja, im Zuge dessen wünsche ich dir viel Erfolg jetzt für die WM in deiner Position als Co-Kommentator für deinen Job nur das Beste und gesundheitlich und sportlich natürlich auch nur die besten Wünsche. Bist ein cooler Typ und hoffe, dass wir mit Schalke noch vieles Positives erleben dürfen.
Ach, wie herzlich wieder, Tim. So, René, die Schlussworte gehören dir. Gerne free choice und ja, vielleicht magst du gerne auch noch einbauen, was du dem ruhmreichen Herzensverein von uns allen für die Zukunft wünschst.
Ja, also ich muss mich erstmal bei euch recht herzlich bedanken für die Einladung. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mal über Schalke zu sprechen ein wenig und über meinen Leiden hier mit meiner Freundin als Dortmund-Fan. Aber es wird nie langweilig hier im Hause Adams und dementsprechend, ja, danke nochmal, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe doch sehr, dass wir Schalke in den nächsten Wochen und dann vielleicht auch Monaten wieder ein bisschen weiter nach oben schauen können. Ich kann euch nur sagen, ich habe ein 100%iges Schalke-Herz und egal in welcher Liga, die Liebe wird niemals enden. Und dementsprechend hoffe ich aber trotzdem, dass wir mal wieder ein paar erfolgreichere Jahre vor uns haben.
Knappencast.
Weidenfeller wird ausgespielt. Höger macht das Tor!
Der Podcast vom geilsten Club der Welt.
Abschließend, René, wenn die 128 da steht, ich werfe in die 18, treffe aber die Triple 18, was machst du danach?
Dann hast du 74 Rest. Du kannst die Triple 18 spielen für die Doppel 10 oder eben die Triple 14 für die Doppel 16.
Ja, dann mache ich zweimal Triple 18 und Doppel 10. Das ist ein guter Deal.